17. Spieltag in der Diskussion und da war der Frust ganz groß. Zum Beispiel in Leipzig. Die haben glatt verloren gegen Bielefeld zu Hause und waren entsprechend genervt von sich selber. Oder in Gladbach. Auch da, gut, sie haben wenigstens einen Punkt geholt. Davor haben sie ständig verloren. Aber irgendwie ist das auch eine beschissenere Hinrunde für sie. Und dann gibt es ja noch Wolfsburg. Auch die sind komplett abgestürzt und kriegen es nicht auf die Reihe und haben schon wieder verloren. Was ist los in der Liga? Und dann kommt auch noch Borussia Dortmund und verliert glatt bei Hertha. Der Frust ist riesengroß bei vielen in der Liga. Aber es gibt ja noch die Bayern. Und die, sie siegen und siegen und siegen. Und das macht besonders einen glücklich, nämlich den Präsidenten vom FC Bayern München. Herzlich willkommen, Herbert Hainer. Hallo von Adel und Band. Und da kommt er, der Präsident. Servus, Prisi!
Hallo.
Oh. Ich habe mich zu dieser flapsigen Äußerung hinreißen lassen, und zwar, weil ich den hier gesehen habe.
Ich habe mein erstes Training bei Bayern München gehabt, dann ist er am Platz vorbeigelaufen und ich habe vorher, ja, ich glaube, zwei Wörter mit ihm gewechselt gehabt, weil wir uns vorher nicht begegnet sind so wirklich. Dann habe ich über den ganzen Platz Servus Presi gerufen, ohne zu wissen, wie er darauf reagiert. Und dann danach hatte ich 10 Anrufe in Abwesenheit vom Hasan Salihamidžić auf dem Handy. Da habe ich schon gedacht, okay, das war's schon wieder für dich bei Bayern.
Offensichtlich ist er da geblieben.
Natürlich, Gott sei Dank.
Daher Servus Presi.
Hallo.
Aber der Julian Nagelsmann ist ein Glücksgriff für euch, oder?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, Sie sehen ja im Interview, erstmal sind wir sportlich unheimlich gut drauf. Der Julian Nagelsmann ist ein hervorragender Repräsentant für den FC Bayern München. Und wir sind wirklich glücklich, dass wir ihn haben.
Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft, zur Wintermeisterschaft, zur Weihnachtsmeisterschaft. Und wo wir gerade dabei sind, auch herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft.
Naja. Das ist sicherlich noch ein bisschen verfrüht, aber die Ausgangssituation ist definitiv nicht schlecht.
Die Antwort habe ich erwartet. Aber wie gut die Ausgangsposition ist oder wie schlecht oder was noch passieren kann, diskutieren wir auch mit unseren weiteren Gästen. Als da wären, er wurde dreimal als Spieler deutscher Meister mit den Bayern aus Dortmund. Herzlich willkommen, Michael Rummenigge. Der freie Journalist, unter anderem unterwegs für RTL, begrüßen wir Thomas Wagner.
Guten Morgen.
Er ist Blogger, Autor und Podcaster und auch so ein bisschen Bayern-Fan, Justin Kraft.
Hallo.
Er ist freier Journalist und unter anderem für den Spiegel online tätig. Herzlich willkommen, Oliver Trust.
Guten Morgen, hallo.
Und wir begrüßen auch unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und Jana hat für uns auch heute die Frage der Woche.
Guten Morgen. Ja, man muss schon sagen, die Topspiele am Samstagabend laufen zuletzt alles andere als top für den BVB. Denn die Borussia verlor erstmals 4 Bundesliga-Topspiele in Serie. Angefangen mit den Gladbachern das 0:1, dann gegen Leipzig 1:2 und zuletzt eben im Spitzenspiel gegen die Bayern. Damit winken jetzt die Bayern also mit 9 Punkten Vorsprung als Herbstmeister von der Tabellenspitze. Und man muss sagen, sie dominieren die Liga. Und deswegen stellen wir heute die Frage, sind die anderen zu schwach oder die Bayern zu gut? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
So ist es. Ihre Meinung ist gefragt. Und ja, der Frust ist natürlich groß bei Borussia Dortmund. Und die Titelambition ist beendet. Sebastian Bernstorff.
Es tut schon beim Hinschauen weh. Spürbar die seelischen Qualen der Dortmunder Spieler angesichts der schmerzhaften Niederlage bei Hertha BSC. Aber muss man auch Mitleid haben mit den Geschundenen, wo sie es doch selbst verbockt haben? Nur mit viel Glück, dank Berliner Abschlussschwäche und dank einer hauchdünnen Abseitsentscheidung nach Videobeweis, konnte der BVB mit einem 1:0 in die Pause gehen. Um danach die knappe Führung binnen 10 völlig verschlafener Minuten einfach herzuschenken. Und der haarsträubende Fehler von Brandt gab der ersatzgeschwächten Defensive endgültig den Rest. Aber warum ging nach vorne so wenig? Da spielten die Dortmunder doch mit der kompletten Kapelle. Aber erst No-Name-Stürmer Tigges sorgte noch einmal für Spannung mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Ende Gelände. Bayernjäger, das war einmal. Im direkten Duell hätten die Schwarz-Gelben den Meister überholen können. Nur 2 Wochen später haben sie 9 Punkte Rückstand und verdienen nicht einmal mehr das Prädikat Verfolger. Naheliegende Frage also. Wie konnte sich Dortmund so abhängen lassen?
Tja, diese Frage stellen sich, glaube ich, nicht nur Dortmund-Fans. Stefan, wie konnte es passieren?
Ja, weil die Dortmunder es auf Strecke eben nicht hinkriegen, konstant guten Fußball zu spielen. Natürlich sind sie offensiv immer sehr stark aufgestellt, haben unwahrscheinliche Qualität, aber in der Defensive halt Riesenprobleme. Das hat man gestern auch gesehen in dem Spiel. Man kann nicht nur hoffen, dass Haaland immer 1-2 Tore schießt. Aber sie sind halt nicht stabil und kompakt in der Defensive. Ich glaube, das ist das größte Problem bei Borussia Dortmund.
Und dann vor allen Dingen auch so Viertelstunde, 20 Minuten, völlig gepennt.
Ja, direkt nach der Halbzeit haben sie völlig den Faden verloren. Man hätte ja auch schon zur Halbzeit 1-1 stehen können. Aber da haben sie völlig den Faden verloren. Brandt bis jetzt in dieser Hinrunde eigentlich für mich ein super Spieler, muss man sagen. Ja. Und dann 2 haarsträubende Fehler, die da zu diesen Toren führen. Das ist für mich eigentlich unbegreiflich. Aber die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach stimmt nicht so ganz. Die dann heißt, von der Achse her gesehen, wenn so ein Hummels ausfällt, wenn der Kobel ausfällt, und einen guten Torwart jetzt mittlerweile in Dortmund, finde ich, nach den ganzen Würkis dieser Welt. Aber wenn so ein Mats Hummels ausfällt, der gerade in so einem Spiel wichtig ist, und ein Zagadou bleibt dann auf der Bank mit Pongrasic und mit Witzel in der Innenverteidigung, was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht.
Wir gucken uns die Aufstellung mal an. Und wie du es schon angesprochen hast, kann einem dann Angst und Bange werden, wenn man sich da überlegt, dass man doch geglaubt hatte, in Dortmund sei es ein guter Kader.
Ja, aber es ist vor allen Dingen, wenn du die Spieler dir anschaust, da fehlt ja auch ein Guerrero zum Beispiel, da fehlt ein Akanji, dann hast du natürlich auch irgendwann ein Personalproblem. Ja. Dazu kommt das, was hier gestern noch viele schonungslos gesagt haben, diese absolute Besessenheit und die Gier, die Bayern eigentlich immer ausstrahlen. Ja, da kommen wir noch zu, ja. Man hat das Gefühl, Borussia Dortmund hat in das Spiel gegen die Bayern alles reingelegt und danach sind sie irgendwo in so ein kleines Loch gefallen. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich aber auch eine Qualitätsfrage. Ich glaube, der Etat von Bayern ist 80 Millionen größer. Dann bist du nicht automatisch immer auf Augenhöhe.
Also macht Geld eine gute Bank und nicht nur Tore schießen.
Also ich denke, dass beim FC Bayern in den letzten Jahrzehnten unheimlich gute Arbeit geleistet wurde. Und nicht nur mit Geld, sondern auch wie der Kader zusammengestellt ist, wie der Verein aufgebaut wurde. Und man muss sich immer vor Augen führen, der FC Bayern hat sich das alles selber erwirtschaftet. Es ist ja nicht so, dass da irgendein großer Investor eingestiegen ist, sondern es wurde alles mit eigenen Händen und aus eigener Kraft erwirtschaftet. Ja. Und natürlich braucht man gewisse finanzielle Ressourcen, aber ich denke, der FC Bayern hat das auch sportlich unheimlich gut gemacht.
Ja, und im Vergleich zu Borussia Dortmund, die ja eine Aktiengesellschaft sind, scheinen die Aktien das auch nicht zu retten, dass die Bank so schwach besetzt ist. Also wir hören uns mal an, was denn Trainer Marco Rose dazu sagte.
Wir reagieren einfach schlecht auf schwierige Situationen und just mit dem 3:2 kriegen wir auf einmal nochmal so einen richtigen Schub und spielen das, was ich eigentlich von unserer Mannschaft über 90 Minuten erwarte, egal gegen welchen Gegner. Wir spielen bedingungslos, wir spielen offensiv, wir setzen den Gegner unter Druck, wir attackieren den Gegner, natürlich einen Gegner, der 3:1 führt oder 3:2 dann und nur noch verteidigt. Aber genau das Spiel, diese Bedingungslosigkeit erwarte ich mir einfach über 80, 85, 90 Minuten so lange, wie die Beine tragen. Und das bekommen wir nicht hin. Das ist augenscheinlich.
Also zugegeben ist der Trainer natürlich sauer, logischerweise. Auf der anderen Seite, Oliver, kann die Mannschaft in Dortmund noch keinen Rose-Fußball? Obwohl sie ja Zweiter sind.
Es gab ja mal diese Taktikdiskussionen und diesen Streit oder diesen Disput, wie auch immer man es nennt, mit Marco Reus, wo es darum ging, welche taktische Ausrichtung die Mannschaft spielen soll. Ich habe bei Borussia Dortmund immer so einen Eindruck, man weiß nicht so recht, was man jetzt sein will. Will man jetzt Bayernjäger sein? Will man Meister werden? Will man ein Ausbildungsverein sein, der Talente entwickelt und die dann groß rausbringt? Das ist immer so zwischen Baum und Borke. Das ist nie so. Und dann kommt mal ein Commitment, dann wird wieder ein Schritt zurückgemacht. Und das ist eine gewisse Launenhaftigkeit irgendwie, stelle ich da fest.
Dann schauen wir uns mal das 1:1 an. Das hat mit Laune allerdings gar nicht so viel zu tun, Stefan, denn da fragt man sich, was ist eigentlich mit der Defensivarbeit bei Borussia Dortmund?
Genau, hier jetzt erstmal der einfache Ballverlust und dann bleiben mehr oder weniger alle vier stehen, traben hinterher. Da musst du natürlich im Vollsprint hinterhergehen, um das eigene Tor auch zu verteidigen. Und mit einem langen Ball haben sie die komplette Abwehr ausgehoben und so fällt halt das Gegentor. Hier liegt der Fehler ganz klar bei Brandt in der Offensive, diesen einfachen Ball herzuschenken, aber dann auch nicht im Volltempo nach hinten zu gehen.
Hier sehen wir es nochmal, er trabt locker zurück, als wäre der Ball im Aus oder so.
Genau, und das kannst du halt nicht an den Tag legen. Also das ist schon auch eine Qualitätsfrage, dann hier eben sofort umzuschalten und zu sagen, wenn ich den Ball verliere, muss ich ihn sofort wieder zurückerobern oder zumindest es versuchen. Das haben sie ja noch nicht mal versucht. Und so kannst du also dann auch nicht Fußball spielen. Ja.
Ja, ist das denn Qualität oder Mentalitätsfrage? Ich kann mich daran erinnern, wenn du im Mittelfeld den Ball verloren hast, dann musste ich sehen, dass ich wegkomme, weil du hättest mich dann weggegrätscht noch. Irgendwie ein taktisches Foul oder so.
Ja, ein taktisches Foul. In dem Falle macht er einen kapitalen Fehlpass. Dann kommt dieser lange Ball auf Belfodil, der eigentlich auch nicht der schnellste ist. Aber dann auch Witzel als Innenverteidiger kann den nicht mithalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er sich vor einem Jahr die Achillessehne gerissen hat. Er hat lange gebraucht, dass er zurückkommt. Er hat aber die Europameisterschaft für Belgien gespielt. Er hat aber jetzt nicht die Konstanz als Stammspieler bei Borussia Dortmund und wird dann ins kalte Wasser geschmissen als Innenverteidiger. Ja. Und Zagadou sitzt auf der Bank, der ja in den letzten Spielen eigentlich sehr gut gemacht hat, muss man sagen. Und dann kommt er in so eine 1:1-Situation, da kann er einfach nicht mithalten. Und das ist für mich eine Systemfrage der Aufstellung natürlich auch ein bisschen.
Also ich glaube, Fehler von Rose. Ich glaube eher, dass es eine Qualitätsfrage ist bei Borussia Dortmund. Mhm. Ich glaube, dass Dortmund viel Geld für Durchschnitt im Kader bezahlt. Und dass da viele Spieler gestern auch gespielt haben, die dann das Spiel drehen mussten, die einfach die Qualität nicht haben, um bei Borussia Dortmund diese Ambition, die sie auch vor der Saison formuliert haben, nämlich, dass sie Bayern so lange wie möglich jagen wollen, dass sie den Ambitionen mit diesem Kader einfach nicht gerecht werden können.
Also Pongracic und
Rudi,
Schulz.
Ist es nicht so? Wenn wir über den Kader sprechen, bin ich dabei. Ja. Ich glaube, dass er qualitativ einfach, da muss schon alles stimmen, obwohl sie ja permanent auch gute junge Spieler entdecken.
Darf sich vor allen Dingen keiner verletzen.
Aber sie waren unter Jürgen Klopp, waren sie auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Dann war dieses Champions League Finale, was sie unglücklich auch mit sicherlich einigen diskutablen Schiedsrichterentscheidungen verloren haben. Und danach haben die Bayern nochmal die Muskeln spielen lassen. Dann kam Lewandowski, dann kam Hummels. Selbst Götze, den Guardiola, wie man sagt, eigentlich wollte er Neymar, den wollte Götze gar nicht. Und das war so ein Bruch irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Dann kam nochmal Thomas Tuchel, aber ich bin da bei Olli. Was ist die Ambition? Macht man es sich auf Platz 2 dann irgendwann gemütlich, weil man sagt, klar, die Bayern kriegen wir nicht mehr? Oder sagt man einfach so rotzfrech wie damals, wir können sie herausfordern, was aber, das muss man fairerweise sagen, einfach auch schwieriger ist, wenn du einfach weniger Kohle hast und wenn die Bayern eigentlich den größeren Namen haben, weil sie immer die Nummer 1 waren.
Aber im Moment brauchen wir doch über Herausforderungen gar nicht zu reden. Ich meine, im Zweifel kommen die Bayern ja sowieso und holen dann die guten Leute wieder, ne? So wie in Leipzig.
Das glaube ich ist zu einfach. Ich meine, der FC Bayern, wenn man gerade jetzt hinguckt, wir haben junge Spieler wie den Jamal Musiala, den wir nicht für teures Geld gekauft haben, sondern der aus der eigenen Jugend kommt. Wir haben Josip Stanisic,
Malik Tillmann.
Also ich glaube, das ist zu einfach, nur zu sagen, der FC Bayern hat mehr Geld und deswegen gewinnt er immer deutscher Meister.
Nee, so nicht. Aber das ist schon gezielt. Ich meine, wir haben es ja eben gehört, Lewandowski, Hummels, Götze damals oder jetzt auch bei Leipzig, Upamecano, Nagelsmann und Sabitzer. Da schwächt man ja schon den Gegner und das hat man ja gezielt auch angesetzt, weil der Vizemeister war ziemlich dicht dran. Jetzt ist er weg.
Naja, wir kaufen dann nicht danach ein, dass wir den Gegner schwächen, sondern wir kaufen dann auch ein, was wir brauchen auf unseren Positionen. Und wir haben den Innenverteidiger gesucht und dann hat der Julian Nagelsmann natürlich den Upamecano sehr, sehr gut gekannt und deswegen haben wir ihn gekauft.
Aber Herr Heiner, nur wenn Sie vielleicht bei Lewandowski sage ich, das ist der beste Mittelstürmer der Welt. Den würde ich auch versuchen zu kaufen. Hummels war mal bei den Bayern, den hat man zurückgeholt. Aber Götze, das hat ja selbst Guardiola durchklingen lassen. Ich meine, da waren sie noch nicht in der Verantwortung. Den hat man sicherlich auch geholt. Klar haben wir alle gesagt, das ist ein Riesenspieler, weil er dann auch den Kontrahenten schwächt. Oder Sabitzer zum Beispiel. Da wollen sie natürlich jetzt die Breite im Kader holen. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, der tut Leipzig unheimlich weh, dass er weg ist. Dann hat man halt so einen Doppeleffekt. Man verstärkt sich mit guten Spielern. Aber vor allen Dingen ist es dann vielleicht auch das Schwungrad des Gegners, das ein bisschen so rausgerissen wird.
Ja, ich verstehe, was Sie sagen, aber das ist nun wirklich nicht unser Ziel, weil sonst wären wir an den Savitzer auch schon viel, viel früher rangegangen. Aber es war so, dass wir noch jemanden gesucht haben im Mittelfeld. Der Julian Nagelsmann kennt natürlich die Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, am besten. Und natürlich ist der Trainer involviert, wenn wir einen neuen Spieler holen. Und so war das dann fast logisch, dass wir an den Savitz herangegangen sind. Aber es ist nicht so, dass wir am Anfang der Saison sagen, gezielt den und den und den holen wir raus, um den Gegner zu schwächen. Wir haben ja auch andere Gegner. Wir haben Gegner in der Champions League in Europa. Und wir versuchen wirklich, den Kader so aufzustellen, dass wir in der Breite und in der Tiefe den Wettbewerb eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa meistern können.
Und Sie haben die beste Achse.
Klar.
Und das ist ein Pfund. Also wenn du ein Neuer im Tor hast, du hast, konntest mit Goretzka und Kimmich im Zentrum auf der 6 verlängern. Du hast einen Müller und Lewandowski. Eine bessere Achse gibt es nicht. Und ja, Dortmund schlichtweg nicht.
Und zu deiner These kommen wir ja auch heute noch im Verlauf der Sendung. Aber lass uns noch mal zurückkommen zu Dortmund, weil im Moment ist das ja alles andere als eine Verfolgerdiskussion, sondern die müssen erstmal an sich arbeiten. Und jetzt gucken wir uns das 2:1 noch mal an, weil Stefan, da kommt ja auch noch mal die Defensivarbeit ganz deutlich zum Tragen. Das war einfach miserabel, was die Dortmunder da gemacht haben.
Ja, die Defensive, kriegst gleich 3 Euro von mir, fängt natürlich in der Offensive an. Sobald du den Ball verlierst.
Ich schunkel schon mal.
Hier musst du, hier in dieser Szene kannst du 2-3 Mal taktisches Foul spielen. Du musst dieses taktische Foul spielen, um eben den Konter zu unterbrechen. Ja. Aber auch hier in der Situation sind sie ja eigentlich ganz gut geordnet, aber sie haben den Zugriff nicht. Ja. Sie gehen ja gar nicht in die Zweikämpfe, sondern bleiben eben passiv. Und dann wird das bestraft, auch gegen Hertha. Und das ist auch eine Kopfsache, finde ich. Es ist eine Qualitätssache, aber eine Kopfsache ist es auch. Und eine Kopfsache ist auch eine Qualitätssache. Dortmund spielt um den 2. Platz. Bayern München, hast du ja am Anfang gesagt, ist deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Erstmal zahlen.
Aber es reicht halt nicht für ganz oben, ganz
klar. Ja,
aber da noch mal nehme ich dann gerne noch mal in meinen nächsten Jahres entgegen.
Ja, dann bin ich
da. Sagen wir das noch mal.
Aber auch da noch mal zur Kaderplanung von Borussia Dortmund, wenn wir darüber sprechen, dass der FC Bayern sich logischerweise bei der Konkurrenz auch bedient, weil da eben Spieler sind, die den FC Bayern stärker machen können, müssen wir auch bei Dortmund fragen, warum schaffen sie es nicht, dann die Konkurrenz oder bei der Konkurrenz, die sie haben, so einzukaufen, dass es sie dann auch stärker macht, wenn man schaut, welche Spieler sie da geholt haben. Dann war das bei Dortmund eben relativ dünn. Nico Schulz hat, glaube ich, 25 Millionen Euro gekostet. Ja, und kann Guerrero nicht ansatzweise
ersetzen. Hoffenheim freut sich heute noch.
Wobei, er hatte auch mal eine Phase zwischendurch, hat er auch Nationalmannschaft gespielt. Da war er schon, also das ist jetzt alles auf Schulz
abzulassen. Das reicht heute dann schon für 25 Millionen.
Nein, da bin ich bei dir,
Michael. Das hat 5 gute Bundesligaspiele, bitte.
Eben. Also der aber kann Guerrero nicht annähernd ersetzen. Finde ich vollkommen bei dir. Aber ihn damals gekauft zu haben, war jetzt vielleicht keine blinde Idee. Das wollte ich sagen.
Aber die Entwicklung der letzten Jahre, müssen jetzt nicht auf Schulz einschießen.
Wir können auch über Pongracic reden. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also kann mir das bitte mal jemand erklären, oder wie ist das passiert?
Wolf, der bei Köln, glaube ich, nicht ansatzweise irgendwie funktioniert hat.
Ja.
Und ja, Pongracic bei Wolfsburg ebenfalls keine Rolle gespielt, 4. Innenverteidiger. Ja, und dann soll er bei Dortmund auf einmal Bäume ausreißen.
Entdeckst du da eine Idee, die dahinter stecken könnte, die wir noch nicht erkannt
haben? Nein, du kannst, also Dortmund hofft ja immer auf die starke Offensive, die sie haben. Ja, der Haaland trifft immer, der Reus macht seine Dinger, Bellingham und so. Aber nochmal, und du kriegst gleich wieder 3 Euro. Eine Meisterschaft gewinnst du auch mit einer guten Defensive. Die
ich zahle für dich ein.
Und sie schlucken zu viele Gegentore, was sie eben nicht kompensieren können in der Offensive.
Ja.
Das ist das Problem.
Da muss man dann vielleicht auch sagen, klar, Dortmund verliert natürlich auch viele Offensivschlüsselspieler jetzt in den letzten Jahren immer wieder. Jetzt jüngstes Beispiel, Jadon Sancho. Den zu ersetzen ist natürlich dann auch wieder teuer. Das geht ins Geld und dann bleibt vielleicht auch nicht mehr ganz so viel für die Defensive übrig. Ist nicht die einzige Ausrede, aber es ist, glaube ich, ein Grund, der dazu führt.
Aber die Dortmunder kriegen ja demnächst von Bayern für Haaland, also, da kommen wir nachher noch zu. Wir haben noch Zeit. Ja, nicht, dass du schon. Wir gucken uns das 3-1 mal an. Auch das, Stefan, war Ausdruck einer nicht vorhandenen Defensivarbeit.
Ja, sie sind halt nicht aggressiv, sie sind viel zu passiv. Ja, sie schauen einfach nur zu. Sie gehen ja gar nicht aktiv in diese Zweikämpfe richtig rein. Und dann natürlich dieser gleich katastrophale Fehlpass von Brandt. Keiner weiß warum. Aber vielleicht denken auch viele Spieler bei Dortmund, sie sind gut. Und ich glaube, jetzt sieht man, dass sie eben nicht gut genug sind.
Aber auch hier wieder in Ballbesitz schon keine Bewegung bei Dortmund. Also ja. Wenn man sich ansieht in dieser Szene, wo der Innenverteidiger den Ball hat, keiner bietet sich so wirklich an, alle stehen, warten darauf, was macht der Innenverteidiger, statt sich wirklich auch frei zu laufen und in den Räumen anzubieten, um sich da vom Pressingdruck auch zu lösen. Und,
ja, aber wir reden gerade über Kaderplanung. Also ich muss sagen, Michael Zorc, was der in den vergangenen 20 Jahren für Spieler nach Dortmund geholt hat, überragend. Gerade in der Offensive, du hast es gesagt, Haaland, Bellingham, Sancho, Spieler, die natürlich irgendwo schon mal auf dem Radar waren, aber die auch keiner groß gehandelt hatte. Irgendwann musst du dann natürlich auch gucken, wie viel Kohle haben wir noch für die Abwehr. Jetzt haben sie auch viele verletzte Spieler. Und ich bin nochmal bei dem Argument von Olli eben, wenn du dann irgendwann das Gefühl bekommst, auch im ganzen Verein, Michael kann das vielleicht nochmal mehr sagen, weil er ja auch in Dortmund wohnt, wenn wir realistisch sind, haben wir gegen die Bayern eigentlich keine Chance. Naja gut, wir haben aber eine gute Mannschaft, Hertha gestern, naja, die spielen wir so ein bisschen her. Und das muss ich dann schon Dortmund vorwerfen, dass sich in der Mannschaft so eine komische Selbstzufriedenheit breit gemacht hat. Gar nicht mehr diese Frechheit aus der Ära Klopp, wir fordern die Bayern raus. Ja. Und das kann ja am Ende dann auch sein, dass du einfach sagst, wir sind Zweiter und sind aber nur 6 oder 8 Punkte dahinter. Ja. Das war unter Tuchel nochmal und im ersten Jahr unter Favre. Und das ist mir so ein bisschen verloren gegangen in den
letzten
2 Jahren.
Und das Fazit vom Trainer, das hören wir uns gleich an. Und liebe Zuschauer, es gibt ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, wo geht denn eigentlich der Haaland hin? Hat er jetzt gar keine Lust mehr? Also gestern, das war nicht nur Frust, das war irgendwie schon ja fast beleidigt sein, wie er da über den Platz geschlichen ist und der Mannschaft nicht wirklich geholfen. Also wie geht das weiter mit ihm und gibt es da möglicherweise jetzt im Winter schon was? Das klären wir gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der 4. Advent mit Hajo von Hadeln und Ben zurück im Stahlwerk. Doppelpass, liebe Zuschauer. Und wir hatten ja vor der Werbung kurz gesagt, jetzt müssen wir noch mal ein kleines Fazit ziehen zu den Dortmundern. Wo wird das enden? Wo wird es landen? Bleibt es der 2. Platz?
Das sind jetzt 9 Punkte auf Bayern München. Die hatten wir mal vor 2 Jahren mit Favre umgekehrt, sind trotzdem kein Meister geworden.
Ja, aber
wenn ihr euch erinnert.
Ne? Wie du sagtest, umgekehrt, nicht wahr?
Das war umgekehrt. Da war die Hoffnung groß, dass man mal wieder deutscher Meister werden könnte. Jetzt, glaube ich, muss man versuchen, die Champions League-Plätze zu sichern. Anders bleibt Borussia Dortmund nicht über. Mhm. Und auch versuchen, diese Löcher, die natürlich Corona reißt, gerade auch bei Borussia Dortmund, versuchen zu stopfen. Aber du kannst jetzt nicht schon wieder einen verkaufen. Ja. Das wäre so ein Bellingham. Gestern hat man mal wieder gesehen, was so ein Spieler ausmacht, der 18 Jahre alt ist, der aber diese Mentalität mitbringt. Mhm. Von der Bedingungslosigkeit haben wir ja gerade gehört. Und Bedingungslosigkeit kann ja nur heißen, dass es eine Mentalitätsfrage ist. Und so ein Bellingham bringt die mit auf den Platz. Und das sind so Kleinigkeiten. Ob der dann da bleibt oder ob so ein Haaland da bleibt, davon hängt von Borussia Dortmund natürlich auch sehr viel ab. Aber es ist bei uns, bei Borussia, immer die Frage, der Verein muss finanziert werden. Du musst dann deine besten Spieler leider immer verkaufen. Ja, ja. Und darum kommst du eigentlich nicht an die Bayern dran.
Womit
das
wir,
ist das große Problem.
Womit wir bei Erling Haaland wären. Ne? Und da hat ja der Kollege Age Fjotow Folgendes gesagt. Er meint, die Bayern sollten erstmal 2 entlassen und dann Haaland holen oder so ähnlich. Wenn Kahn und Brazzo sich nicht um Haaland bemühen, gehören sie entlassen. Herr Präsident, was sagen Sie zu dieser Forderung?
Also zunächst mal macht der Hassan einen unheimlich guten Job. Ansonsten hätten wir nicht den Kader, den wir heute haben und wahrscheinlich nicht die 9 Punkte Vorsprung. Der Oliver Kahn ist mit unheimlich viel Ambitionen unterwegs. Der kennt den FC Bayern in- und auswendig. Die beiden machten das hervorragend.
Aber der muss sprechen lernen, ne?
Ach, der war, glaube ich, erst letzten Sonntag in der Fernsehsendung, wenn ich das richtig
gesehen habe. Nee, so meine ich nicht. Aber so allgemein für den Verein. Und das hat ja der Nagelsmann übernommen quasi.
Naja, das liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Der Trainer gibt ja vor jedem Spiel und nach jedem Spiel eine Pressekonferenz. Wir haben in der Regel 3 Spiele in der Woche. Das heißt, er gibt 6 Pressekonferenzen. Und natürlich wird er von den Journalisten zu den aktuellen Themen gefragt.
Aber Herr Heiner, Sie können doch nicht ernsthaft sagen, dass die Außendarstellung des FC Bayern ein Ruhmesblatt ist im Augenblick. Da natürlich hat der Trainer Pressekonferenzen und wird zu Themen gefragt. Aber was ich überhaupt nicht feststelle, ist irgendwie eine Führung.
Aber stopp, wenn ich jetzt abgrätsche, deswegen, weil ich natürlich erstmal, das machen wir auf jeden Fall, da müssen wir noch drüber reden, klar. Aber ich möchte jetzt erst hören, ob er Fußball-Deutschland versichern kann, Herr Heiner, dass der FC Bayern nicht Erling Haaland holt.
Also ich kann Ihnen versichern, dass wir mit Robert Lewandowski den weltbesten Stürmer haben und unheimlich happy sind, dass wir den Robert Lewandowski haben. Ich bin auch überzeugt, er wird noch Jahre auf diesem Niveau spielen. Und ich habe das ja schon ein paar Mal in Interviews auch gesagt. Ich würde mich freuen, wenn der Robert Lewandowski seine Karriere beim FC Bayern beendet.
Dann beenden Sie doch mal einen Satz, den ich zur Hälfte vorgebe. Wir holen Erling Haaland nicht, weil...
Weil wir Robert Lewandowski haben als den weltbesten Stürmer.
Gut, dann haben wir das jetzt endlich mal geklärt. Also, danke für diese klare Auskunft.
Aber es wäre ja auch Wahnsinn von der Perspektive des FC Bayern aus, wenn man sieht, was Haaland kosten wird, sehr wahrscheinlich an Ablöse, an Handgeld, an Gehältern, was da durch die Medien geht aktuell. Damit würde der FC Bayern sein Gehaltsgefüge ja komplett sprengen. Und das wäre es aus meiner Sicht nicht wert. Dann steht Kimmich wieder auf der Matte, dann steht vielleicht auch Manuel Neuer wieder auf der Matte etc. Und
aber weißt du, was man denen auch mal sagen müsste?
Hä? Na?
Ja, man kann Geld nicht mit ins Grab nehmen.
Ja? Also, ja, aber sportlich
gesehen,
wenn du Lewandowski hast, genug. Bis 23 steht er unter Vertrag. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass hoffentlich der Vertrag auch verlängert wird. Der macht Haaland einfach keinen Sinn bei Bayern München. Mhm. Weil wenn du so einen Stürmer wie Lewandowski hast, dann kaufst du dir keinen Haaland ein. Das ist einfach
so. Also ich glaube, wir kommen in Dimensionen rein, die nur ein englischer Club erfüllen kann.
Wahrscheinlich.
Selbst die Spanier nicht mit Real oder Barcelona. Ich glaube, dass nur so ein Club wie... Wenn Liverpool mal die Schatulle aufmacht, die haben in letzter Zeit auch keinen großen Spieler gekauft. Oder Manchester United, die immer von sich sagen, wir sind mit der größte Club der Welt. Dann machen die Schatulle auf und dann landen wir bei 3- oder 5-Jahresvertrag mit Ablösesumme, die ja angeblich festgeschrieben ist bei 75 Millionen. Bei so einem Transfer in 5 Jahren bei 300 Millionen Euro. Mit Handgeldern, mit allem drin dran. Das kann selbst ein Club wie Bayern München, muss da, glaube ich, drüber nachdenken oder würde es auch nicht machen, glaube ich.
Aber Michael...
Zumal sie Lewandowski haben.
Ja, genau, das ist doch der entscheidende Punkt, weil sie Lewandowski haben.
Genau. Wenn Lewandowski jetzt 2 Jahre älter wäre, glaube ich, wäre Haaland der logische Nachfolger und dann wären die Bayern natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob es nicht im Hintergrund doch noch Bestrebungen gibt, ihn zu holen, aber wie soll das funktionieren?
Haben wir jetzt gehört? Nein,
ja, gibt's nicht. Lewandowski spielt dann mit Haaland zusammen.
Nein, es funktioniert nicht.
Das funktioniert
nicht. Nee.
Das muss nicht weitergehen. Wollte ich gerade sagen, das kann ja auch von der Taktik gar nicht funktionieren. Wie sollen die beiden dann zusammenspielen?
Es gibt Dortmunder, wir schließen einfach ab und sagen, es gibt Dortmunder Fans, die sagen, ein Tausch wäre auch mal gar nicht schlecht. Lewandowski wieder zurück und dann schenken wir euch Haaland. So sagen die Fans von Dortmund. Und ich glaube, das wäre eine Schwächung der Bayern, dieser Tausch übrigens. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt kommen wir zu Jana und der Szene der Woche.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und damit kommen wir zum Duell Bochum gegen Union Berlin. Und man muss sagen, für Max Kruse läuft's derzeit. Unter der Woche hat er ja gesagt, er hat geheiratet. Hier sehen wir ein Bildchen des glücklichen Paars. Und auch im Spiel gegen die Bochumer hat er das entscheidende Tor geschossen. Und auch da schauen wir noch einmal drauf. Die Flanke kam von Uchipka. Dann legt Prömel den Ball hier ab mit dem Kopf und dann voll in den Winkel von Max Kruse. Richtig schönes Ding. Dafür lässt er sich völlig zu Recht feiern. Nach dem Spiel hatte er aber trotzdem was zu meckern. Er hat sich nämlich auf Instagram zu Wort gemeldet mit diesem Video.
Was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80-90% der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nix, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss. Muah.
Ja, kannst du dir nicht ausdenken, das ist halt Max Kruse. Kurz mal zur Auflösung, worum es denn ging. Die Bochumer Fans im Stadion müssen sich ja schon übel daneben benommen haben. Hier sehen wir unter anderem eine Szene bei einem Eckball, war es glaube ich, Uchipka hier und Vogelsammer, die da von den Fans mit Bierbechern beworfen wurden. Auch Feuerzeuge sollen geflogen sein in Richtung der Trainerbank. Das Verhalten ist absolut daneben und ein No-Go, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Worüber wir aber mal sprechen können, ist dieses Video von Max Kruse. Und vielleicht mal an Stefan und Michael die Frage als Ex-Spieler. Hätte man sich damals sowas auch getraut? Ist so ein Video verständlich? Wir wünschen uns ja immer diese Charaktere in der Fußball-Bundesliga.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und wie ist deine Antwort?
Ja, Max Kruse ist ja ein Typ. Ich würde nicht so ganz so schillernd sagen wie Stefan früher, weil dafür reicht es ja auch fußballerisch bei Herrn Kruse auch nicht mehr. Sonst würde er nicht bei Union Berlin spielen. Das Tor hat er super gemacht.
Aber er kommt auch aus dem Ruhrpott.
Ja, ich komme aus dem Ruhrpott. Und wenn er die Leute beleidigt, dann beleidigt er natürlich auch Dortmunder gleich mit. Er ist eine Marke, kann man sagen. Wer vergisst schon mal 50.000 Euro im Taxi und redet nicht drüber? Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten. 70. Darüber muss man 70.000.
Das 50 jetzt noch mitgehen können.
Das ist natürlich Polemik von mir. Aber ja. Durch die neuen Medien, der Instagram oder wo er es auch gepostet hat, sind solche Dinge heutzutage üblich. Das ist eine Selbstvermarktung. Ich finde, es muss nicht sein. Er hat ein super Tor gemacht, sie haben 1-0 gewonnen. Manchmal, er wäre Philosoph gewesen, wenn er geschwiegen hätte.
Ist das? Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, Stefan, ob das so schlau ist, so zu reagieren. Ist das nicht ein bisschen zu viel?
Schlau war es mit Sicherheit nicht. Also wäre ich sein Papa, dann hätte ich ihn auf jeden Fall davon abgeraten, weil damit tut er sich keinen Gefallen.
Also er schürt ja im Prinzip noch die Gegnerschaft noch mehr.
Ne? Natürlich. Und du weißt ja nicht, na, wie das eventuell ausgehen könnte. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Aber das war mit Sicherheit nicht schlau von ihm. Michael hat es ja richtig gesagt. Super Tor gemacht, alles geheiratet vorher. Das hätte er eigentlich wegschmunzeln sollen.
Und das Tor mit rechts. Man sagt ja links.
Ja, das Tor macht er, weil er eben nicht die Zeit hatte zu überlegen. Also das ist jetzt positiv. Ja. Also er hatte nicht Zeit zu überlegen. Darum macht er das Tor mit seinem schwachen Fuß. Und das denn so zu äußern auf den sozialen Netzwerken, weiß ich nicht. Ich bin da kein Freund von, und auch nicht mit so krassen Worten. Ne? Ja.
Ist halt auch einfach ein Stück weit respektlos gegenüber den Bochum-Fans einerseits, aber auch dem Ruhrpott insgesamt. Finde ich schon auch eine respektlose Aussage. Klar, für einen Stammtisch ist es super, weil man drüber reden kann. Aber ansonsten finde ich es einfach nur respektlos.
Auf der anderen Seite muss man auch das Positive sehen. Union Berlin ist sicherlich eine Überraschung der Hinrunde, denn dass sie da auf Platz 5 stehen, ist schon erstaunlich.
Absolut.
Wieder mit einer neu gemischten
Mannschaft. Also ich finde, dass Urs Fischer, der Trainer, einen überragenden Job macht.
Platz 6 ist übrigens nicht
so. Seit er da ist. Sie spielen einen sehr pragmatischen Fußball. Sie haben auch Spieler geholt von anderen Clubs, die da vielleicht gar nicht mehr wie ein Knoche aus Wolfsburg, die da nicht mehr gebraucht wurden. Insgesamt muss man aber sagen, wenn du dann in der Conference League in der Vorrunde ausscheidest, das spricht meiner Meinung nach ganz deutlich für die Schwäche der Bundesliga. Du holst gegen Feyenoord, Rotterdam und Slavia Prag in 4 Spielen einen Punkt, bist aber auch wieder auf Europapokalkurs. Und das sage ich mit allem Respekt vor dem, was da in Köpenick passiert. Und die haben auch nicht so wenig Geld, dass man sagen könnte, die sind jetzt da, haben sich da verirrt in die Conference League. Klar. Das spricht nicht für die Bundesliga.
Auf der anderen Seite spricht die Conference League auch für sich gar nicht. Also wir reden.
Trotzdem internationaler Wettbewerb.
Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, über Conference League reden wir hier nicht. Wir reden hier über Fußball. Und das ist genau da der Übergang. Der FC Bayern, ja, er ist der Maß aller Dinge des deutschen Fußballs. Mehr gibt's nicht zu sagen. So schaut's aus, Norman Solider.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Zugegeben, es ist noch ein bisschen früh, aber wir gratulieren den Bayern trotzdem schon mal zur deutschen Meisterschaft. Der 10. Titel in Folge ist fix. Was soll man da noch lange künstlich auf Spannung machen? Die einzig spannende Frage lautet seit Jahren immer wieder gleich: Wer wird Zweiter? Das gibt bestimmt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Mann. Wird das spannend? So schaut's aus. Schauen wir doch kurz mal nach dem amtierenden Vizemeister. Ja, wo ist er denn in der Tabelle? Oh, leichter Tiefgang, 21 Punkte Rückstand. Das wird sogar schwierig mit Europa. Kurze Frage, warum verkaufst du als RB Leipzig, wo man Geld so dringend braucht wie die Wüste eine extra Schaufel Sand? Wichtige Leistungsträger, zum Beispiel den Kapitän und den Trainer aus laufenden Verträgen an den schärfsten Konkurrenten. Keine Ahnung, das weiß niemand. Vielleicht ist Didi Mateschitz ja einfach nur Bayern-Fan. So schaut's aus. Das kann man ihm bestimmt nicht vorwerfen. Trotzdem, auch Borussia Dortmund ist mehr so ein Bayernjäger aus sicherer Entfernung. Man möchte das Wild ja nicht aufschrecken. Am Ende verläuft diese Jagd jedes Jahr gleich. Ehe der BVB das Zielfernrohr eingestellt hat, wird er vorher leider immer von der Beute gefressen. So schaut's aus. Erinnern Sie sich noch an den Herbst 2019? Da war Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen Tabellenführer. Die ersten unverbesserlichen Optimisten waren in ihren Gedanken schon wieder in den 70er Jahren. Ein bisschen verfrüht. Doch die aktuellen 20er Jahre sind weder golden noch legendär. Die Borussia schafft es tatsächlich mit einem Kader, der heute sogar besser ist als vor 2 Jahren, weil nämlich niemand mehr verletzt ist, nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz zu stehen. Frohe Weihnachten! So schaut's aus. Sonst noch irgendwelche Bayernjäger unterwegs? Leverkusen? Ja, danke schön, alles klar. Bevor Rudi Völler mit Bayern einen Titel gewinnt, wird Schalke deutscher Meister. Apropos, streng genommen gäbe es ja 2 Fußballstandorte, die alles hätten, um auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein. Hamburg und Schalke, große Namen, da könnte was gehen. Ach so, falsche Liga, so ein Pech. Es bleibt also dabei. Der Meisterkampf in der Bundesliga wird erst wieder spannend, wenn der Freistaat Bayern ausgegliedert wird und die Münchner dann in der Bayernliga spielen müssen. Also, Herr Söder, unternehmen Sie endlich was! So schaut's aus!
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Es lebe das Augenzwinkern. Ja, aber so ist das nun mal. Diese Überlegenheit kann man nicht bekämpfen, offensichtlich.
Ja, vor allen Dingen nicht mehr. Ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bayern so einbrechen, dass wir in den nächsten 10 Jahren nicht wieder über den deutschen Meister Bayern München sprechen. Ich fand es sehr interessant, was Norman gerade gesagt hat. Leipzig verstehe ich überhaupt nicht. Also Upamecano kannst du ja nichts machen, denn der konnte selbst wählen. Aber Julian Nagelsmann, der war eigentlich gar nicht auf dem Markt. Und die Bayern hatten ein Trainerproblem. 25 Millionen, also den hätte ich für 125 Millionen nicht gehen lassen. Jetzt bist du als Leipzig so weit gekommen und dann gibst du deinen super Trainer zum Konkurrenten. Und der Heiner hat es ja gerade gesagt, macht einen riesen Job bei den Bayern. Ich glaube, die Position ist auch für Jahre mal abgesichert.
Aber er wollte ja selber weg.
Ne? Ja, aber du hättest doch als Nagelsmann, wenn Leipzig gesagt hätte, du kommst nicht weg. Was hätte er dann gemacht? Hätte sich dann irgendwie bockig neben die Bank gesetzt?
Ich meine, das hat er ja auch gesagt, dass er echt überrascht war, wie bereitwillig man hat ihn gehen lassen. Ja,
und Ralf Rangnick hat übrigens auch gesagt, wenn er noch dort gewesen wäre das nicht passiert. Und dann hätte er dem einen Riegel vorgeschoben. Also ich finde das auch ein legitimes Argument.
Also das ist eine leichte Nummer. Ja. Ich fällt mir das Vergleich gar nicht ein. Aber ich meine,
Ralf Rangnick kann gut reden. Also ich glaube, dass du das für bare Münze nehmen kannst, dass der das nicht gemacht hätte.
Also wenn ein Trainer weg will, dann kann man Reisen auch nicht aufhalten, oder? Zack! Stefan.
Ich bin bei dir. Wenn ein Trainer kommt und das klar und deutlich äußert, ich möchte den Verein verlassen, ich habe die große Chance, zum FC Bayern zu gehen und sie bekommen noch on top 25 Millionen oder 20 plus irgendwie, dann musst du die Tür aufmachen für Nagelsmann. Ja. Dann musst du die Tür
aufmachen. Aber wäre es nicht, Stefan, wäre es denn nicht so gewesen, ich glaube, er hatte noch 2 Jahre Vertrag in Leipzig. Die Bayern haben nach Flick, der auch wahnsinnig erfolgreich gearbeitet hat, eigentlich wahrscheinlich ein Vakuum gehabt, weil es gibt ja auch nicht so viele Trainer, die für die Bayern in Frage kommen. Okay. Und Nagelsmann ist sicherlich ein idealer Bayern-Trainer, wenn du dann sagst, du bleibst bei uns 2 Jahre, weil wir ja letztes Jahr selbst Ambitionen hatten. Was macht er dann? Ist er dann eingeschnappt? Ist er nicht
vor allen Dingen bei Nagelsmann war die Situation ja vielleicht in der Hinsicht anders, dass der noch ziemlich jung ist. Und das war ja jetzt nicht die letzte Chance, irgendwann mal zu den Bayern zu gehen, sondern die wäre irgendwann zwangsläufig, wäre die sowieso gekommen.
Aber dass Leipzig nach 17 Spieltagen 22 Punkte hat, liegt das wirklich am Trainer?
Nein,
das liegt an den Jungs, die da auf dem
Platz. Woran
da steht ja nach wie vor eine hohe Qualität. RB Leipzig war der selbsternannte Mitfavorit auf den Titel.
Das haben sie völlig falsch eingeschätzt.
Die sind 21 Punkte. Also, die sind 21 Punkte hinter Bayern München. Das kannst du nicht nur an den Trainer
festmachen. Da hast du vollkommen recht. Also. Aber ich sage, sie haben sich als potenzieller Meisterschaftskandidat verabschiedet, dass sie so wenig Punkte haben, dass Gladbach so wenige hat. Das sind alles hausgemachte Probleme.
Aber Heiner, es ist schön, dass die Jungs sich so über Bayern München unterhalten.
Ja, es scheint wirklich, dass wir da einen guten Griff gemacht zu haben.
Was sagen Sie selber dazu? Waren Sie auch überrascht, dass Nagelsmann zu kriegen war?
Nein, nicht wirklich, denn der Julian Nagelsmann hat ja immer bekannt, dass er ein großer Bayern-Fan ist und er hat es auch vorher schon gesagt gehabt, dass er irgendwann mal zu Bayern, dass es sein Traum ist, irgendwann mal zu Bayern zu kommen. Und als wir dann durch die Ankündigung von Hansi Flick, dass er aus seinem Vertrag raus will, der hat ja auch noch einen Jahrvertrag, muss man im Kopf haben, als wir das mitbekommen haben, haben wir natürlich gesagt, so was machen wir jetzt? Welchen Trainer wollen wir? Wir wollten einen Trainer haben, der mit jungen Menschen arbeiten kann, der auch, das haben wir oft oft genug gesagt, dass wir gerade in diesem ganzen Gefüge jetzt mit dem, mit dieser enormen Menge Geld, die europaweit unterwegs ist, bei manchen Clubs, dass wir auch in der Zukunft verstärkt auf den Nachwuchs setzen wollen. Mhm. Also brauchten wir auch einen Trainer, der es mit jungen Spielern kann. Wir wollten eine Perspektive haben, langfristig. Und da war natürlich Julian Nagelsmann einer der Top-Kandidaten. Und dann sind wir an ihn rangegangen. Und dann hat es geklappt.
Wie war denn das so? Habt ihr es da verabredet zu einem Kaffee? Und dann
ich war da jetzt nicht persönlich dabei. Das hat unsere sportliche Leitung mit dem Hasan Salihamidžić an vorderster Front
gemacht. Aber er hat Ihnen das so erzählt, wie er es erlebt hat.
Ja, ich war, wie gesagt, nicht selber dabei.
Nee, Sie selber nicht, aber Bratz hat er dann erzählt. Also, hör mal, Heiner, da war es ganz toll. Wir haben da Kaffee getrunken und ich kam gar nicht zu Wort.
So wie es mir erzählt hat. Ja. Nein. Also, wir gehen schon ein bisschen analytischer ran, als Sie das gerade darstellen.
War auch mehr als Scherz gemeint. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Aber all die Punkte, die ich gerade aufgeführt habe, haben wir uns natürlich im Vorfeld überlegt. Und dann gab es ein paar Kandidaten. Und Julian war derjenige, den wir allerersten angesprochen haben und auch wollten. Und das hat dann geklappt. Gott sei Dank.
Wie lange waren die Verhandlungen eigentlich? Ich meine, wir haben ja gar nicht so viel davon mitbekommen.
Die waren nicht so lang, weil wir ja selber dann durch Hansi Flicks Ankündigung, ich glaube, ich war in Wolfsburg, als wir in Wolfsburg gespielt haben, hat er uns nach dem Spiel mitgeteilt, dass er gerne seinen Vertrag auflösen möchte am Ende der Saison und dann mussten wir agieren.
Und dann ging das ratzfatz ein paar Tage und dann war es gut. Dann hat Julian Nagelsmann sich daran erinnert, dass er noch so einen hübschen Pullover mal anhatte oder so eine Jacke oder was war das? Ein Mantel.
Mantel.
Einen komischen roten Mantel. Hat er den noch?
Keine Ahnung, aber ich denke mal, der hat damals schon visionär nach vorne gedacht und schon mal einen roten Mantel angezogen.
Aber Rudi, haben wir nicht damit eigentlich all das, was wir seit einer Stunde diskutieren, ein Stück weit zusammengefasst? Ja. Also zum Beispiel der beste Mittelstürmer der Welt geht damals vor, ich weiß nicht, wann es war, 2014, geht der vom zweitbesten Club zum besten Club. Der jetzige Vizemeister verliert seinen Trainer für 25 Millionen. Also ich habe das Gefühl, diese Machtkonstellation, die ist erstmal für Jahre zementiert. Auf jeden Fall.
Jeder möchte zu den Bayern und deshalb hat Stefan Effenberg für alle anderen, die nicht Bayern-Fan sind sozusagen, eine These aufgestellt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, wir gucken uns die These mal an. Und zwar lautet sie, nur zwei Entwicklungen können die Übermacht der Bayern beenden. Erstens ein neuer Bundesliga-Modus mit Playoffs, reden wir gleich drüber. Zweitens ein Abschied oder Karriereende von Neuer, Müller und Lewandowski. Aber gleichzeitig nehme ich an. Ne?
Genau, die Verträge laufen ja 23 aus. Also wenn die jetzt alle drei gleichzeitig sich verabschieden würden oder die Karriere beenden würden, dann wäre die Möglichkeit da wirklich Bayern München zu schlagen. Solange die, was ich nicht hoffe, aber solange die weiterhin im Verein sind, sind die Bayern eine Übermacht in der Bundesliga. Ja. Also auf nationalem Niveau hast du keine Chance gegen die.
Und die Dominanz, um gleich nochmal auf den Vorschlag Playoff zu kommen, wollen wir aber erst nochmal hören, wie Manuel Neuer denn die Dominanz der Bayern beschreibt.
Natürlich liegt es in erster Linie immer an uns, dass wir unsere Spiele gewinnen, dass wir uns auch von unserer besten Seite zeigen. Ich glaube, wichtig war auch, dass wir das kompensiert haben, dass einige Ausfälle einfach da gewesen sind, dass unsere Spieler, unser Kader so gut ist, dass wir trotzdem die gegnerischen Mannschaften schlagen und auch mit einer guten Art und Weise. Wir sind immer dominant und sehr souverän aufgetreten und da hat man gar nicht gemerkt, dass jetzt der ein oder andere gefehlt hat.
Jetzt könnte ich natürlich nochmal zurückgehen und sagen, warum kriegen die anderen Mannschaften das nicht hin, auch aus der Mannschaft heraus auch so eine Dominanz zu entwickeln. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Nochmal zu deinem Playoff-Vorschlag. Wie meinst du denn das?
Ja, also ein Playoff-Modus hätte ja so einen Pokalcharakter. Und Bayern München ist ja im letzten Jahr im Pokal ausgeschieden, in diesem Jahr auch. Da hast du schon die Möglichkeit, mal einen großen Wurf zu landen. Playoff-Modus, man könnte theoretisch entweder die Bundesliga aufstocken auf 20 Vereine oder du lässt es bei 18, teilst das in zwei Gruppen, A9 oder A10-Mannschaften dann. Und dann spielst du halt einen Modus auf, wo dann die besten, sage ich mal, 6 oder 5 eben in die K.O.-Runden reingehen und dann die Deutsche Meisterschaft ausspielen. Man müsste sich jetzt Zeit nehmen, das wirklich im Detail mal zu erklären. Aber ich glaube, das wäre mal eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, solange das nicht passiert und die anderen drei Jungs bei Bayern München bleiben, wirst du Bayern München
dann noch mehr
nicht
Spiele,
von der Spitze wegkriegen.
Ja. Mehr Spiele und ich glaube, man würde damit nur die Symptome bekämpfen, aber nicht das das Machtverhältnis allgemein. Also klar, wir hätten dann vielleicht mal in ein, zwei Jahren einen anderen deutschen Meister, aber ich glaube, die Verhältnisse bleiben gleich. Und ja, also ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit, dass man da wirklich an die Rahmenbedingungen irgendwie rangeht, wenn man denn das Ziel hat, den sportlichen Wettbewerb fairer zu machen. Und das wäre dann beispielsweise die Gehälter zu deckeln oder solche Sachen halt. Das sind radikale Vorschläge. Ich verstehe auch den FC Bayern, wenn er beispielsweise sagt, warum sollten wir sowas mitgehen? Das wird auch nicht kommen. Es bräuchte dafür eine europaweite Lösung. Aber nur damit, glaube ich, würde man sportlichen, fairen Wettbewerb wiederherstellen.
Dieser Salary Cap, von dem er ja gerade spricht, das geht ja rechtlich schwer, weil das geht ja in den Profiligen in Amerika, weil Amerika und Kanada nur beteiligt sind. Das würdest du in Europa nicht hinbekommen. In den 80er, 90er Jahren hatten viele Bundesligisten mit großen Stadien gute Voraussetzungen. Da haben es viele nicht genutzt. Die Bayern haben es genutzt. Sie haben auch den Namen Bayern für den ganzen Freistaat. Das war ja einfach schon mal ein Werbeträger. Ja. Dann kann ich mich erinnern, rund um die Jahrtausendwende, als Dortmund auch Champions-League-Sieger war. Damals 97. Der Kirschvertrag zum Beispiel, wo es um dezentrale und zentrale Vermarktung gab. Die Bayern haben Geld bekommen, ich glaube 40 Millionen, haben dafür 2 Millionen Strafe bezahlt. Da hat man sich sukzessive sicherlich auch durch die Erfolge, durch die Champions League immer mehr abgesetzt. Und mittlerweile reden wir von 80 Millionen Unterschied im Etat zwischen dem ersten und dem zweiten. Ja. Und da zahle ich gerne auch Geld dafür. Dann bin ich schon der Meinung, da schießt dann Geld irgendwann auch Tore. Ja,
natürlich zahlst du dafür.
Natürlich zahle ich das. Und die Bayern haben natürlich... Das hat Stefan gesagt, sie haben natürlich auch eine Achse im Verein mit Neuer, mit Müller. Müller, einer, der so wichtig für den Verein ist, weil er für den Verein auch steht, mit Lewandowski. Die sind so gierig nach Erfolg. Kimmich kommt auch noch dazu. Ja. Die wollen jedes Spiel gewinnen. Und wie willst du das jemals wieder aufholen? Also mir fehlt da die Fantasie, muss ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch der Vorstand der Playoffs. Also ich meine, es gibt ja in Europa schon ein paar Ligen, die das machen. Also beispielsweise die kleine belgische Liga, wobei der belgische Fußball ja nicht so schlecht ist, die machen das auch. Da spielen irgendwie die ersten sechs diese Playoff-Runde aus. Aber letztlich hat Justin recht, nämlich auch da ändert sich kaum was an den Machtverhältnissen. Nur, dass man ein paar Spiele mehr hat und dadurch mehr Geld einnimmt.
Man kann ja sicherlich eins sagen, Herr Wagner, ich verstehe mal, wie Sie argumentieren und die 80 Millionen Unterschied. Aber die 80 Millionen Unterschied im Kader haben wir auch zum Beispiel im europäischen Vergleich. Ja. Gegen ein Paris Saint-Germain, gegen ein Man City. Und wir schaffen es doch, immer wieder ganz vorne mitzuspielen und die auch in entscheidenden Spielen zu schlagen, wie man ja in der Champions League gesehen
hat. Absoluten Respekt davor, aber in England ist es ja so, ich glaube, da ist die Situation, Liverpool, Man United, Man City, Chelsea, wenn ein Grealish auf dem Markt ist, dann bekämpfen die vier sich gegenseitig. Und es gehen ja nicht alle Superspieler in England zu einem Club. Das heißt, die nivellieren sich dann irgendwann, obwohl sie, da haben sie vollkommen recht, natürlich viel mehr Fernsehgeld bekommen. Aber die Bayern gehen ja praktisch so, sie gehen ja als beste deutsche Mannschaft rein mit den Spielern, die sie aus der Bundesliga wollen. Sie kriegen natürlich nicht jeden im internationalen Vergleich, gebe ich Ihnen recht. Aber die vier oder sechs Top-Clubs in England jagen sich ja auch gegenseitig ein bisschen die Spiele ab. Deshalb, glaube ich, haben sie schon eine gute Chance auch in diesem europäischen Spagat.
Ja, das ist sicherlich richtig, was Sie sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass beim FC Bayern ist es mehr als nur das Geld. Weil diese Differenz haben wir ja zu europäischen Clubs auch. Und trotzdem schaffen wir es, dass wir solche Spieler wie Kimmich, wie Goretzka verlängern, dass die nicht weggehen. Und da sind genügend Angebote aus dem Ausland da, weil der FC Bayern eben mehr hat als nur das Geld. Und das können die beiden Protagonisten ja am besten sagen,
Geheimnis,
die für den FC Bayern gespielt haben.
Und das Geheimnis, warum das so ist und warum ihr das so schafft, da kommen wir heute im Laufe der Sendung auch noch drauf.
Okay.
Aber, und das ist wirklich eine spannende Geschichte, ich weiß nicht, ob es von Ihnen schon jemand weiß, lassen Sie sich überraschen. Aber wir gehen jetzt nochmal in die Werbung und nach der Werbung werden wir auch nochmal über die reden, nämlich Leipzig, Gladbach, Wolfsburg, also die alle ziemlich gefrustet sind, weil sie in dieser Saison nicht wirklich zurechtkommen. Wir müssen ja ein bisschen die Hinrunde auch Fazit ziehen. Und zurück im Karussell in Hilton am Münchner Flughafen. Und wenn der Hund in die andere Richtung geht, dann spielt Hajo von Hadeln und Bernd für die nächste Runde im Stahlwerk Doppelpass. Liebe Zuschauer, haben Sie den Hund gesehen eben? Der lief im Karussell rückwärts. Sachen gibt's. Schade, dass wir da nicht drüber reden können. Wir reden jetzt, oder was heißt schade? Also, auf jeden Fall, sehen Sie? Die leben. Wir haben keine Pappkameraden hier, nein. Also, kommen wir wieder zur Sache hier. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir wollten über die Schwächen reden, die bei der Dominanz der Bayern immer ganz besonders auffallen. Wir gucken uns das zweite Tor mal an. Was Wolfsburg gefangen hat. Und wenn man sich das anguckt, dann war das, Herr Heiner, ein Trainingsspiel, ne, vom FC Bayern. Haben Sie gedacht, Sie sind an der Sebener Straße oder waren Sie noch im Stadion?
Ich finde, die Jungs haben das sehr gut gemacht, wie man ja gerade sieht.
Aber Stefan, das ist Training.
Ja, das sieht leicht aus, ja. Keine Gegenwehr, kein gar nichts.
Ja. Was ist mit Wolfsburg los? Darüber, das ist ja unser Thema jetzt. Nicht die Dominanz der Bayern im Moment.
Ja, Riesenprobleme. Erstmal haben sie haben ja Marc von Bommel ausgewechselt zu Florian Kohfeldt in der Hoffnung, dass es besser wird. Der Start war ja ganz gut. Aber jetzt viele Niederlagen, 8 in Folge. Das ist natürlich bitter.
Und aber auch
da,
nicht.
Ja, du siehst halt, da ist keine Mannschaft auf dem Platz. Ja, auch wenn du die Interviews hörst von den Jungs nach den Spielen, da hörst du heraus, dass sie sich nicht als Mannschaft auf dem Platz präsentieren. Und das Gesicht haben sie gegen Bayern München gezeigt.
Und das war ja vorher mit Trainer Glasner anders. Also insofern müsste sich Schmadtke mal die Frage stellen, bin ich hier noch der richtige Mann auf dem richtigen Platz als Sportdirektor? Oder wie seht ihr das?
Also er hat ja mit Labbadia Erfolg gehabt und mit Glasner, obwohl er sich mit beiden menschlich nicht gut verstanden hat. Ich meine, Glasner hat natürlich letztes Jahr auch eine Pressekonferenz eigenmächtig eingerufen und hat dann gesagt, ich habe nicht die richtigen Spieler bekommen. Das kannst du dir eigentlich so auch nicht leisten. Ich glaube, dass Van Bommel, das habe ich auch schon mal hier gesagt, ein Fehlgriff war, weil ich weiß auch gar nicht, für welche Art Fußball er steht. Aber ich bin absolut der Meinung von Stefan, das ist keine Mannschaft mehr. So ein Weghorst, der hat Wolfsburg als nächsten Karriereschritt gesehen, der war richtig gierig und jetzt hat man das Gefühl, der ist so ein bisschen unzufrieden, dass er nicht in England spielt oder wo auch immer. Kohfeldt zu holen ist ein Risiko, muss ich sagen, weil der hat in Bremen nachher nur noch eins gemacht und das habe ich das Zitat irgendwo gelesen, ich finde es richtig. Niemand kann so sympathisch Niederlagen erklären wie Florian Kohfeldt. In Bremen hat er von den letzten 10 Spielen einen Punkt geholt und in Wolfsburg hat er jetzt 7-mal am Stück verloren. Also ich glaube, dass das für Wolfsburg echt eine ganz schwierige Situation ist. Die sehe ich fast noch eher im Abstiegskampf als Gladbach.
Wo du das gerade erwähnt hast, ich glaube, der Charakter von Florian Kohfeldt hat sich nicht geändert. Hören wir mal nach dem Spiel, was er gesagt hat.
Der Trend ist klar, das 8. Spiel ohne Sieg. Inwieweit reicht der Januar, um den Trend umzukehren?
Der wird reichen. Wir werden arbeiten, wir werden sehr konzentriert arbeiten, wir werden ein bisschen frischer sein. Wir werden fokussiert sein und man wird einen anderen VfL Wolfsburg in der Rückrunde sehen, ganz sicher. Ich glaube an die Qualität dieser Mannschaft. Wir müssen eine andere Haltung auf den Platz bringen und uns fußballerisch verbessern. Das werden wir tun.
Und wer ist für die Verbesserung des fußballerischen Daseins auf dem Platz zuständig? Ich glaube immer noch der Trainer. War das auch ein Fehlgriff dann für Wolfsburg?
Ja, wenn man sich das mal anschaut. Könntest du auch ein Spiel Bremen gegen wen, weiß ich nicht. Erzählt immer das Gleiche. Ist ja dann 2 Spieltage vor Schluss auch in Bremen entlassen worden durch Scharf ersetzt worden, aber von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob er der richtige Mann ist für Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob er auch zu Jörg Schmadtke passt. Der will sich ja auch ein bisschen zurückziehen, aber 7 Niederlagen am Stück, obwohl er ganz gut angefangen hat mit den ersten 3 Spielen. Aber da ist kein Zusammenhalt in der Mannschaft zu sehen. Sie kriegen widerstandslos 4 Stück in München. Das haben auch schon andere gekriegt. Aber wenn ich doch weiß, das letzte Saisonspiel und ich
kann. Momentan kriegen das alle.
Momentan kriegen es alle. Aber da siehst du auch keinen Widerstand mehr zu spüren. Die ergeben sich so in ihre Lustlosigkeit, muss man ja fast sagen. Und dann kommen dann solche Dinge bei raus. Ja. Und also es wäre ein Pendant, als wenn er damals noch Bremen trainiert hätte. So sind seine Aussagen.
Ja. Ich glaube, man muss da 2 Dinge sehen. Einmal, dass Kohfeldt immer noch nicht so lange bei Wolfsburg ist, viele englische Wochen hatte. Es ist nicht so einfach für einen Trainer jetzt mit diesen englischen
Wochen, kann nicht so viel
machen. Genau, im allgemeinen Training dann daran zu arbeiten. Und andererseits aber dieser mutlose Auftritt jetzt in München. Er hat gesagt, sie haben zwar tief gestanden, aber mutig verteidigt. Das habe ich nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Da bin ich dann auch
Er hätte sagen müssen, wir haben tief gestanden, aber hoch verloren.
Ja, so. Hätten sie 10 Meter tiefer gestanden, hätten sie alle auf der Tribüne gesessen. Ja. Also das war halt wirklich, das war zu wenig. Und so kannst du in München auch nichts mitnehmen.
Und das Komische ist, dass Leipzig ja auch schon den Trainer gewechselt hat und da funktioniert es auch nicht so richtig. Was ist mit dem Vizemeister los? Das fragt man sich ja wirklich. Wir haben vorhin schon gesagt, okay, 3 Stützen verloren zu den Bayern, alles gut. Vor allen Dingen eben auch den Trainer. Aber dann hat es mit Jesse Marsch nicht geklappt. Und jetzt hat man das Gefühl, als würde Leipzig immer noch so spielen wie Jesse Marsch, aber auf Tedesco noch nicht eingegangen sein. Kann man das so zusammenfassen? Wie seht ihr das?
Das könnte gut sein. Ich meine, Nagelsmann hat ja damals eine andere Art Fußball im Vergleich zu diesem Power-Fußball, den es davor auch gab, da reingebracht. Und dann kam Jesse Marsch und dann wurde das Ganze wieder Power-Fußball. Bedingungslos und drauf und egal, was passiert. Und Ja, jetzt ist der nächste Trainer da und ich glaube, dass das eine Weile brauchen wird, bis die...
Und da du musst ja auch sagen, Olli, du hast was vollkommen Richtiges gesagt. Das war der Fußball unter Ralf Rangnick. Ich persönlich mag diesen Fußball nicht so, weil da geht es immer nur um Fehler provozieren beim anderen. Ich finde, wenn du Vizemeister bist, dann musst du auch mal ein Spiel bestimmen und mit deinen fußballerischen Qualitäten jemand ausspielen. Ja. Was die Bayern können, was Dortmund mit absprechen kann und vielleicht Leverkusen noch. Völlige Rückbesinnung. Wir machen jetzt wieder RB-DNA. Wir rennen alle wild nach vorne. Da waren sie unter Nagelsmann deutlich weiter. Und jetzt
sind sie ja wieder auf der anderen Seite.
Ja, jetzt, und dann holen sie Marsch und sagen, nee, das passt nicht so. Und jetzt holen sie Tedesco, der eigentlich der Maurermeister von Schalke war, trotz Vizemeister und allem Respekt. Also ich weiß gar nicht, wo ist denn da die Orientierung? Oliver Minzlaff macht alles. Sie haben immer noch keinen Sportchef. Und ich finde, das merkst du auch ganz deutlich.
Und deshalb also, steht aus meiner Sicht auch Union Berlin auf Platz 5. Weil Union macht das natürlich klasse.
Ich muss mich verbessern.
Entschuldigung.
Auch aber deswegen und spielen sie in der Conference League.
Ja. Aber deswegen stehen sie ja
so weit. Jetzt reden wir wieder über Fußball, meine Damen und Herren. Also für alle, die den Gag nicht mitbekommen haben, ja, da ging es um die Conference League. Und ich habe gesagt, Fußball spielen ist besser. So, jetzt... Jetzt werden wir aber du darfst dann das trotzdem noch zu Ende machen.
Das wäre nett, danke schön.
Er dazwischen gefunkt hat.
Also ich finde, Union steht auch deshalb so weit oben, weil sie das gut machen, weil sie die Schwäche der Clubs wie Gladbach, wie Leipzig perfekt ausnutzen, weil sie tief verteidigen, weil sie dann eben diese Umschaltsituation suchen und merken, wenn die den Ball haben, haben die gar nicht so viele Ideen. Ja. So, und das Problem haben aus meiner Sicht viele Bundesligisten und deshalb sind Mannschaften wie Union Berlin auch so stark, bei allem Respekt.
Und Tedesco wiederum zu seiner Situation, wenn man 0-2 gegen Arminia Bielefeld verliert. Ja, kann man. Bielefeld ist auch Erstligist, immerhin. Aber was sagt er dazu?
Waren heute grundsätzlich im letzten Drittel sehr, sehr schlampig, haben zu schnell gespielt, direkt gespielt, wo du vielleicht auch mal mit 2-3 Kontakten erstmal einen Ball festmachen musst. Und ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie gehabt, selbst wenn wir jetzt noch eine Stunde gespielt hätten, dass wir irgendwie ansatzweise ein Tor schießen.
Hat er die Möglichkeit, mit dem Kader, sagen wir mal, den Turnaround zu schaffen, also wieder den anderen Fußball spielen zu lassen?
Ja, hat er ja gerade gesagt.
Also hat
vielleicht
er,
nicht diesen One-Touch-Fußball, sondern eben mehr Kontrolle und vielleicht damit auch ein bisschen mehr Ruhe im Spiel zu haben. Ich glaube, was Tedesco hier angesprochen hat, war das zweite Tor, was sie sich fangen. Da wollten sie mit einem Pass schnell nach vorne kommen.
Können wir uns gerne nochmal
angucken. Und sie fangen das zweite übrigens in Überzahl. Ja? Also sie haben ja eine gewisse Zeit auch in Überzahl gegen Bielefeld gespielt. Und dass sie das nicht hingekriegt haben, es ist ein Prozess, es dauert ein bisschen. Ich musste jetzt auch ein bisschen, genau. Also das ist jetzt der Pass erstmal, der natürlich völlig verkorkst ist.
Ja.
So, jetzt sind sie aber in der Vorwärtsbewegung und dadurch geht die Lücke auf. Und dafür steht so ein bisschen RB Leipzig. Aber auch Bielefeld weiß genau, was sie zu tun haben. Und man sollte immer auch einen Plan B haben. Und ich glaube, Tedesco ist jetzt so ein Trainer, der jetzt versucht, das ein bisschen umzudrehen, dieses Taktische. Aber dafür braucht er auch eine gewisse Zeit.
War übrigens knapp nicht im Aus, der Ball. Also insofern war alles korrekt. Aber dass Bielefeld da mit 10 Mann trotzdem noch draufgegangen ist. Ich meine, das spricht ja auch für die Mentalität wieder.
Total. Wir haben das so viele Mentalität. Das ist die Einstellung, das ist die Gier. Ja. Auch für einen Abstiegskandidaten eben die Gier, so ein Spiel über Zweikämpfe, über Leidenschaft zu gewinnen und zu führen. Die oben stehen oder oben stehen wollen, dürfen nicht vergessen, dass sie das auch an den Tag legen müssen. Sie müssen auch die Gier und diese Leidenschaft an den Tag. Und das vermisse ich bei RB Leipzig, das vermisse ich zum Teil bei Borussia Mönchengladbach, auch bei Dortmund. Mhm. Und die kleinen Vereine, die legen das an den Tag. Ja, darum ist auch Bochum, also in meinen Augen, auch total positiv, weil sie genau das Fußball-ABC spielen.
Gut, das kannst du ja sogar auch noch auf Union Berlin bringen, haben wir eben schon deutlich gemacht.
Freiburg.
Die beißen einfach. Warum beißt Gladbach nicht? Womit wir bei Borussia Mönchengladbach sind.
Vielleicht ist eine, man kann es an einer Mannschaft ganz gut festmachen, das ist Eintracht Frankfurt. Ja, neuen Trainer bekommen, schwierig in die Saison gestartet, aber dann haben sie verstanden, was Glasner will. Und mittlerweile marschieren sie und sind wieder Platz 5, also Champions League-Plätze in der Nähe. Daran sieht man, dass die Trainer auch eine gewisse Zeit brauchen, um die Philosophie eben an die Spieler weiterzugeben.
Aber auch hier, Glasner aus meiner Sicht ein Trainer, der genau das, was ich gerade kritisiert habe bei vielen Bundesligisten, bei Frankfurt umsetzt, auch bei Wolfsburg vorher umgesetzt hat, nämlich dem Team in Ballbesitz eine klare Idee zu geben, eine klare Struktur. Ja. Wie kann ich einen tiefstehenden Gegner knacken? Und das fehlt eben bei vielen Bundesligisten.
Fehlt das auch in Gladbach?
Aus meiner Sicht ja. Ich glaube, Hütter ist auch ein Trainer, der sehr auf diesen Powerfußball setzt, Fehler beim Gegner provozieren. Aber wenn die Gladbacher dann den Ball haben, das war auch bei Frankfurt oft der Fall unter ihm, auch wenn er da sehr erfolgreich war. Wenn die Gladbacher den Ball haben, dann fehlen die Ideen. Wie knacke ich jetzt diesen Tiefstehenden?
Aber ich glaube, Gladbach hat auch, muss ich ehrlich sagen, wohne ja im Rheinland, die haben im Moment auch so ein bisschen ein strukturelles Problem. Also was Max Eberl 10 Jahre geleistet hat, ist herausragend, muss ich sagen. Ganz tollen Kader. Ich habe letztes Spiel in Köln gesehen, da werden in der 70. Minute werden Neuhaus und Thüram eingewechselt. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Qualität ist. Aber da ist irgendwas in der Kabine kaputt gegangen. Da gibt's Spieler, die wollen unbedingt weg. Zakaria, Neuhaus, Ginter, die auch dann ein bisschen schlechte Stimmung provozieren. Es gibt 1-2 Leute, die stechen alles den Medien durch. Das ist auch nicht gut für eine Kabine, das wissen wir ja. Und ich habe das Gefühl, dass Max Eberl, den ich für einen, wie gesagt, der allerbesten Sportdirektoren halte, dass er so im letzten Jahr auch so ein bisschen diesen Instinkt verloren hat, was der Mannschaft gut tut. Also Rose durfte spätestens nach der Derby-Niederlage, nach 4 Niederlagen und dem Weggang nach Dortmund, hätte der gehen müssen. Das war keinem mehr vermittelbar. Da ist auch was mit den Fans kaputt gegangen. Und ich glaube, dass Adi Hütter ein guter Trainer ist. Ich finde, er hat das in Frankfurt sehr gut gemacht.
Absolut, sehe ich auch so. Ja, ich will nicht sagen, dass er ein schlechter
Trainer ist. Nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Nur er sollte vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr auf die Spieler setzen, wie Stindl und Kramer, die noch die Raute so im Herzen haben. Das ist für Gladbach eine richtig schwierige Situation. Du bist auf so einem Plateau angekommen und irgendwie hast du das Gefühl, es sind alle unzufrieden. Ja. Das kann ja normal auch nicht sein.
Apropos Kramer, wir haben auch mal ein Hinrundenfazit eingefangen von ihm und dem Trainer.
Hätten wir jetzt den letzten Monat nicht so viel Kritik bekommen, ne? Und auch berechtigte Kritik, dann würde ich hier stehen und würde sagen, ey Leute, wir haben so eine Scheiße gespielt und wir haben auch Scheiße gespielt, wirklich. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Nichtsdestotrotz können wir mit der Herbstsaison nicht zufrieden sein und mit der Vorrunde, was die Meisterschaft betrifft, Pokal ja, aber Vorrunde sicher nicht. Und speziell, was jetzt die letzten 4 Spiele, dass man da, also ausgenommen dem heutigen, dass wir keinen einzigen Punkt gemacht haben, das ist sicherlich nicht zufriedenstellend und ja, in der Rückrunde müssen wir uns sicherlich dann anders präsentieren.
Ist das Festhalten an Adi Hütter richtig? Ja, also Eberl hat damit gute Erfahrungen gemacht. Andere Vereine haben wir eben schon besprochen, mit Trainerwechsel nicht.
Ja, man muss aber bedenken, dass er 7,5 Millionen für ihn bezahlt hat. Das ist für Gladbach eine Riesenhausnummer. Sie haben zwar 5 Millionen für Rose bekommen, aber wenn man das mal sieht, was auch Ablösesummen mittlerweile Trainer kosten, dann schickst du einen nicht nach 4 oder 5 Niederlagen sofort weg. Ich fand das gut, was Thomas gesagt hat. In der Kabine stimmt da irgendwas nicht mit Ginter, Zakaria, die weg wollen. Neuhaus, der auf der Bank gesessen
hat. Zakaria vielleicht nach Dortmund, ne?
Ja, ist alles möglich. Ich meine, der Vertrag läuft ja aus im Sommer, genauso wie bei Ginter. Anscheinend gibt es noch keine Angebote, aber die Spieler machen sich trotzdem Gedanken, wo geht es dann weiter. Ich finde, so ein 5-0 wie gegen Bayern München im DFB-Pokal, wo bei Bayern nichts lief und bei Gladbach alles, das ist schon eine Hausnummer. Und daran werden die natürlich dann gemessen.
Das ist aber verrückt, ja.
Und dann spielst du dann in Bochum, dann spielst du dann in Fürth und dann hast du ein anderes Standing und dann holst du nicht mehr alles aus dir raus. Und das sind so Dinge, die eine große Rolle spielen, warum es dann momentan nicht läuft. Ist es viel kaputt gegangen, wie Thomas gesagt hat, als Rose gehalten wurde, aber nach diesen 4 Niederlagen. Ja. Und hat auch Max Eberl nicht so einen guten Job gemacht, finde ich.
Aber unabhängig davon zählt Gladbach natürlich schon längst, auch schon seit den 70er Jahren, zu den Traditionsclubs in der Liga. Und wir haben uns mal einen Spaß gemacht. Wir haben uns mal die Tabelle geholt von vor 11 Jahren. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Wer da alles noch in der ersten Liga war, schauen Sie sich das mal an. Ich meine, Herr Heiner, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Dortmund vor Leverkusen und
Hannover.
Bayern.
Hannover, guck mal, Hannover.
Aber Hannover, ja.
Kaiserslautern.
Platz 4 für Hannover. 2011. Kaiserslautern. Gibt es den Club eigentlich noch? Ja, weiß ich.
Hey.
Ja, ist schon klar. Aber hey, das sind Traditionsclubs. Der HSV hat gegen Schalke jetzt 1-1 gespielt, gestern live bei Sport1. Und trotzdem waren die Fans aus dem Häuschen und man hatte von der Stimmung her, dein HSV.
Mein HSV, genau.
Du stehst da ja zu, war die Stimmung gut. Wie ist das, du kriegst es ja in Hamburg mit, wie ist die Gier nach
jetzt mal erster Liga? Weg aus Hamburg, aber Bayern München hat eben die Möglichkeit, die Spieler zu halten. Ja, ob es jetzt ein Lewandowski war oder ein Neuer, mit denen schon die Verträge verlängert wurden, Kimmich, Goretzka, wir haben einige genannt vorhin. Und die anderen Vereine, die im Schatten laufen, wie Dortmund auch RB Leipzig, sag ich mal, mit Nkunku, der wird der nächste Spieler sein.
Der bleibt nicht da. Ne?
Nein, der wird Leipzig verlassen, weil sie keinen Fortschritt, keine Entwicklung sehen. Haaland wird Dortmund verlassen, weil er sieht, er kann seine Ziele, sprich Titel, nicht mit dem Club erreichen. Also muss ich irgendwo anders hin. Und Bayern München hat eben diese Möglichkeit, diese Spieler eben zu halten. Das haben die anderen nicht. Und das ist der große Unterschied.
Und dazu aber kommen wir
auch. Darf ich da kurz was dazu sagen? Klar. Das ist ja absolut richtig, was Sie sagen. Nur man sieht ja hier, der HSV hatte mal dieselben Voraussetzungen wie Bayern
München. Hatte mal.
Bayern München war kein Gründungsmitglied der Bundesliga. Damals war 1860 als erster Münchner Verein dabei. Und wo Bayern heute steht. Und da sieht man eben auch die Leistung, die in den letzten Jahrzehnten beim FC Bayern gemacht
wurde. Wobei ich gerne sagen möchte, dass ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Ihr Bruder Walter hat bei 68 gespielt, in der ersten Liga damals.
Ne? Ja, das ist richtig.
Also, der Mann weiß, wovon er spricht, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Er war jetzt ja selber auch mal Stürmer.
Jetzt nochmal ganz kurz, Rudi, zurück nochmal zum HSV, weil der Uli Hoeneß hat ja auch gesagt, eigentlich den einzigen Konkurrenten, den ich sehe oder sein müsste, wäre eigentlich der HSV.
Jetzt hast du aber was losgetreten.
Nein, das ist so.
Wir kommen gleich die Tränen.
Aufgrund der Möglichkeiten, die sie mal hatten mit dem Stadion, mit dem Umfeld, mit dem Publikum. Also der einzige große Konkurrent eigentlich müsste der HSV sein.
Da siehst du aber auch mal, ganz weit weg. Siehst du auch mal den Teufelskreis. Ich meine, der HSV war in den 80er Jahren die beste Mannschaft in Europa. Entschuldige mich, wenn ich das gerade noch sagen darf.
Alles gut.
Und später, so Anfang der 2000er, hat der HSV nochmal Champions League gespielt. Mhm. Und dann hattest du große Ambitionen unter Bernd Hoffmann damals. Und wenn du einen Kader hast, der auf Champions League-Niveau bezahlt wird und du kommst ein Jahr mal nur in die Europa League, das geht noch. Wenn du zwei Jahre nicht da spielst, dann fängt dieser Kreislauf an. Das hast du beim HSV gesehen, bei Werder gesehen, bei Schalke gesehen. Und jetzt ist das Problem, wenn du in der zweiten Liga mal gelandet bist, egal, wenn der HSV noch 10 Jahre oder Schalke zweite Liga spielen, dann fahren die immer noch nach Sandhausen und sagen alle, oh, der große HSV kommt. Dann schmeißen die sich da rein, das Publikum steht da. Aus dieser Liga rauszukommen, das ist so unfassbar schwer. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich leide jedes Wochenende 90 Minuten.
Auch aus Sandhausen rauszukommen, ist nicht so einfach.
Der erste Schritt müsste natürlich sein, in diese Liga überhaupt nicht reinzukommen.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und da muss man dann auch sagen, bei allen Sachen, die ich hier gesagt habe, da müssen sich natürlich auch die Vereine, auch wie mein Verein, dann selbst mal an die Nase packen. Ja, das haben sie selber versaut. Ja, da müssen wir nicht drüber
reden. Und ohne Navi kommst du aus Sandhausen auch nicht wieder raus.
Ha? Das stimmt, aber da kommst du nicht wieder raus. Aber wenn man sich die Tabelle von vor 11 Jahren anschaut, dass da wie viele Traditionsvereine da drin sind, nimm da Bayer Leverkusen jetzt mal raus. Bayer Leverkusen ist ja seit 82 in der Bundesliga, natürlich auch mit dem Prinzip 51, 49, das trifft ja auf Leverkusen auch zu, muss man sagen. Das ist in Wolfsburg so, das ist in Hoffenheim so, das ist bei Leipzig so. Ja. Wenn wir diese Strukturveränderung in der Bundesliga nicht hinkriegen, wie das in Frankreich der Fall ist, du musst ja nicht alles verkaufen, wie Hertha, das ist auch eine andere Geschichte mit der AG. Aber ich glaube, dass wir diese Änderung, wir müssen über den Tellerrand hinausschauen, diese 51, 49 müssen fallen aus meiner Sicht, damit diese Traditionsvereine wieder oben in die Liga kommen, denn Red Bull, ganz ehrlich, ist eine Unternehmung. Ich sehe es nicht als Verein. Die haben 7 Mitglieder, die da den Club bestimmen mit Herrn Minzlaff und Herrn Mateschitz. Das ist alles in Ordnung. Das ist aller Ehren wert. Vor 12 Jahren waren sie noch, weiß ich nicht, in der 4. Liga, 5. Liga. Marc Rehstedt ist auch schön. Die beweisen es ja, dass diese Form des Unternehmertums auch bei Traditionsvereinen vielleicht funktionieren könnte.
Aber auch da kommst du natürlich so leicht dann auch nicht wieder hin. Und das hat auch andere Schwierigkeiten. Also was jetzt zu weit führen würde, weil wir wollen jetzt die Auflösung der Frage der Woche bei Jana hören.
Und man muss sagen, an den Bayern, an denen liegt es nicht. Denn 70% unserer User sagen, die anderen, die sind einfach zu schwach. Und die anderen, das betrifft dann unter anderem auch den BVB. Der ist jetzt in der luxuriösen Lage, sich zu entscheiden, hat man ein Mentalitäts- oder ein Qualitätsproblem. Bei der Defensivleistung der letzten Jahre fällt es einem als Fan schwer, ernsthaft an Erfolge analog zu 2011, 2012 zu glauben. Es gibt aber auch die Variante, weder noch zu stark oder zu schwach, würde ich nicht sagen. Das richtige Wort ist, sie, also die Bayern, sind anders als der Rest der Liga. Seit Jahren macht Bayern ihre Hausaufgaben und holt Spieler mit der Mia San Mia Mentalität und keine Spieler, die ein Sprungbrett suchen. Auch das geht wahrscheinlich wieder Richtung Schwarz-Gelb. Und das ist der Unterschied. 30% sagen aber auch, die Bayern sind einfach zu stark, und das ist auch unter anderem ihre Meinung am Dopafon.
Ich würde sagen, die anderen sind einfach schlecht. Das zeigt es auch im internationalen Vergleich, dass eigentlich nur die Bayern bestehen in der Champions League.
Die anderen wollen nicht und die Bayern werden es wieder greifen.
Beide Antworten sind richtig. Einmal sind die Bayern zu stark und die andere Sache ist, die anderen Vereine sind zu schwach. Bayern hat eben ein vernünftiges, gutes, sehr gutes Management. Die haben immer die richtigen Leute gekauft und die richtigen Trainer, was die anderen leider nicht haben.
Wenn die anderen konsequent spielen würden, könnten sie den FC Bayern dieses Jahr fällen.
Der BVB ist auf keiner einzigen Position stärker besetzt als die Bayern und deswegen wird sich am Geschehen auch nie was ändern in den nächsten Jahren.
Bayern München gehört meiner Meinung nach nicht mehr in die Bundesliga, da sie einfach unerreichbar sind.
Das ist ja so, das ist das Ganze. Er hat gesagt, Bayern gehört nicht mehr in die Bundesliga, weil ihr zu stark seid.
Nein, das glaube ich definitiv nicht.
Also, aber andersrum gedreht, ist es nicht für euch auch ein Problem, auch wenn man auf die europäische Bühne dann schaut, wenn ihr in der Liga nicht genug gefordert werdet?
Naja, natürlich wollen wir alle einen stärkeren Wettbewerb haben. Das ist überhaupt keine Frage, auch für die Zuschauer. Aber Sie haben es ja gerade richtig angesprochen, wir müssen uns natürlich auch nach dem europäischen Wettbewerb ausrichten. Ja. Wir können ja nicht uns selber schwächer machen, nur um einen stärkeren Wettbewerb zu haben. Das müssen dann die anderen Vereine schon selber richten. Wir versuchen natürlich, und ich glaube, das ist ja auch die Stärke des FC Bayern München, diese Siegermentalität zu haben, jedes Jahr hinzugehen und nicht müde zu werden, auch nach 9 deutschen Meisterschaften und zu sagen, und jetzt wollen wir die 10. haben. Diese Mentalität, diese Gier. Ja. Und das zeichnet den FC Bayern München aus und nicht nur die 11 Spieler, die am Blatt stehen oder die 25, sondern den ganzen Verein. Und ich glaube, das ist eins der Erfolgsgeheimnisse auch des FC Bayern.
3 Titel und sonst auch überragend, das haben wir eben schon gehört. Also wir kommen gleich nach der Werbung zu dieser Bilanz des FC Bayern. Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Hajo von Adel und Ben zurück im Stahlwerk. Doppelpass in der nächsten Runde. Und ja, wir sind jetzt im Prinzip genau da angelangt, wo wir hinkommen wollen. Nämlich, wir wollen Bilanz ziehen mit dem FC Bayern. Ja, was ja mit 3 Titeln und sonst überragend eigentlich ganz leicht fallen würde. Wenn da nicht die gefühlten 3K wären. Corona, Kimmich und Quarantäne. Norman Solider.
Bayern hatte natürlich auch 2021 wieder einen Grund zu feiern. Der 9. Meistertitel in Folge, der 2. in der Präsidentschaft von Herbert Hainer. Der Präsident des Gesamtvereins erlebt einen erfreulichen Sommer. Denn auch die Damen holen die Meisterschaft und machen München damit auch zur Hauptstadt des Frauenfußballs. Und die Basketballer, Pokalsieger in Deutschland, erreichen in der Euroleague als erstes deutsches Team sogar die Playoffs. Es zeigt sich, Bayern München ist ganz offensichtlich nicht nur ein Fußballclub. Auch wenn die Fußballer fast die gesamte Aufmerksamkeit genießen, der Rekordtransfer findet auf der Trainerposition statt. Herbert Hainer verabschiedet erst den Trippelsieger, verpflichtet wird dann der teuerste Trainer der Welt. 20 Millionen plus X kostet Julian Nagelsmann, der sich bei Herbert Hainer sofort wie zu Hause fühlt.
Dann habe ich über den ganzen Platz Servus Presi gerufen, ohne zu wissen, wie er darauf reagiert. Und dann hatte ich 10 Anrufe in Abwesenheit vom Hasan Salihamidžić auf dem Handy. Da habe ich schon gedacht, okay, das war's schon wieder für dich, Herr Bayern. Nee, aber das hat ihm gefallen. Ich glaube, das beschreibt unser Verhältnis ganz gut, dass wir einen guten Draht haben.
Nagelsmann hat insgesamt sehr viel Grund zum Jubeln. Nur nicht im DFB-Pokal. Das 0:5 in Mönchengladbach beweist, Bayern ist nicht unschlagbar. 2 Probleme werden erstaunlich gut bewältigt. Der FCB schreibt trotz Corona-Verlusten schwarze Zahlen und Bayern kann den wochenlangen Ausfall des impfunwilligen Kimmich erstaunlich gut kompensieren.
Ich glaube, wenn ein Nationalspieler seiner Güte und seiner Qualität fehlt, ist immer scheiße.
Trotzdem, das Bayern-Kalenderjahr 2021 endet mit der Herbstmeisterschaft und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ein mehr als solider Einstieg des neuen Trainers. Eigentlich ist alles im Lot. Wenn nur diese schwierige Jahreshauptversammlung nicht gewesen wäre. Herr Hainer.
Ja, also wir haben uns die Bilder erspart, dass wir das nicht nochmal uns angucken müssen. Aber hat man jetzt, wie ist der Stand der Dinge? Hat man jetzt mit den etwas unzufriedenen Mitgliedern ein gutes Gespräch führen können?
Naja, zunächst mal muss man sagen, diese Jahreshauptversammlung war sicherlich keine Glanzstunde in der Historie des ruhmreichen FC Bayern. Und das hat uns allen, die ein Herz für den FC Bayern haben, das hat keinen gefallen. Aber da muss man seine Schlüsse daraus ziehen, da muss man daraus lernen und das haben wir gemacht. Wir haben in der Zwischenzeit, habe ich selber am nächsten Tag mit allen 3 Rednern, die dann nicht mehr drangekommen sind, weil ich ja die Versammlung beendet hatte, um 12:30 Uhr morgens Kontakt aufgenommen. Wir haben mit allen 3 gesprochen, ich habe sie getroffen. Wir haben diese Woche mit den 3 oder mit mehreren Kapos der großen Fanclubs hier in München ein Meeting gehabt, das sehr, sehr konstruktiv war, offen, intensiv. Beide Meinungen haben auch klar ihre, oder beide Seiten haben klar ihre Meinung zum Ausdruck gebracht. Es ist auch bereits ein Gespräch für Januar wieder vereinbart, um die Dinge weiterzutreiben. Und ich sage mal so, es liegt auch eine Chance in so einer Situation, dass man eben jetzt den Dialog mit den Fans intensiviert, dass wir ihn verbessern, dass wir noch genauer hinhören und dass wir auf der anderen Seite aber auch die Chance haben, den Fans unsere Sicht der Dinge zu zeigen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Wir wollen auf der einen Seite sportlichen Erfolg auf höchstem Maße haben, auf der anderen Seite sind wir gesellschaftlich unheimlich engagiert, wollen die Werte und die Haltung des FC Bayern nach außen tragen, und diese Dinge alle zusammenzubringen, ist ja nicht immer ganz einfach.
Haben Sie denn eigentlich im Nachhinein auch gemeinsam in der Führungsetage noch mal drüber geredet? Haben Sie sich da so ein bisschen alleine gelassen gefühlt in der Jahreshauptversammlung? Weil das war das, was ich anfangs schon gesagt habe. Da hat ja Oliver Kahn sich ziemlich zurückgehalten, sagen wir es mal so.
Nein, wir gewinnen alle zusammen und wir verlieren alle zusammen.
Vielen Dank. Ich dachte, ich lasse Sie gar nicht mehr hier. Also, wir leiden an
Ihnen. Ich dachte schon, ich werde mein Geld nicht los.
Doch. Wir können ja noch einen neuen Spieler kaufen. Ja.
Nein, aber natürlich haben wir uns hinterher zusammengesetzt und haben analysiert, hätten wir was anders machen können, was hätten wir besser machen können. Und ich sage ja, das Wichtigste ist, wenn so eine Situation passiert, natürlich ist es nicht schön, aber dass man dann die richtigen Schlüsse daraus
zieht. Was hätte man besser machen können? Dann bist du dran.
Herr Heiner.
Nee, lass noch eben, was hätte man besser machen können? Weil Sie gesagt haben, Schüsse hätten was besser gemacht.
Naja, ich denke mal, im Nachhinein hätten wir den Dialog mit den Fans im Vorfeld noch mal stärker führen können, gerade speziell zu der Sache Katar und zu diesem Antrag hin. Das war anscheinend einer der Hauptpunkte, wo die Fans sich nicht ausreichend informiert gefühlt haben.
Aber das ist ja gerade die Tatsache, die einem etwas wundert, dass das einem Verein wie dem FC Bayern passiert. Es gab ja im Vorfeld dieser Jahreshauptversammlung wirklich genug Hinweise, dass es ein brisantes Thema ist. Und da hätte man eigentlich vom Verein aus früher agieren sollen. Dann habe ich den Eindruck gehabt, sie waren überrascht, wie emotional dieses Thema behandelt wird in dieser Jahreshauptversammlung. Bei Oliver Kahn hatte man den Eindruck, es interessiert ihn gar nicht. Er hat das, glaube ich, mit keinem einzigen Wort in seiner Rede erwähnt. Darüber habe ich mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich fand, das war eine denkbar schlechte Außendarstellung und offenbar auch eine denkbar schlechte Vorbereitung, auch vom neuen Vorstandsvorsitzenden.
Also das mit der Vorbereitung will ich so nicht unterstreichen. Natürlich waren wir vorbereitet, aber ich gebe auch zu, wir waren überrascht von der Vehemenz und der Wucht während der Hauptversammlung, wie stark das dann kam. Aber der Punkt ist natürlich auch, und nach meinem Dafürhalten zumindest, kam dann diese Wucht, die sich ja während der Versammlung aufgebaut hat, durch den Antrag über Katar, der nicht zugelassen wurde, den wir aber auch nicht zulassen konnten. Und das haben wir dann, das wurde ja vom Gericht, wenn Sie sich richtig erinnern, am Tag der Hauptversammlung wurde es ja als unzulässig eingestuft. Und da hatten wir auch keine Chance, das im Vorfeld zu erklären. Das haben wir dann abends versucht. Aber da war die
Stimmung schon zu aufgeladen. Aber Sie haben ja die Nummer auch noch mal angeheizt, indem Sie dann die Redeliste geschlossen haben. Ich meine, das ist einmal im Jahr, dass da so eine Basisdemokratie stattfindet.
Wobei genauso wie ich ja jetzt nicht auch abgrätschen kann, ja, hat der Versammlungsleiter einfach das Recht zu sagen, jetzt ist hier Feierabend, ich will nach Hause.
Ich glaube.
Ist mir jetzt zu lang.
Und, ja, und
das kann man machen. Also ich meine, ich will mal formal sagen. Formal ist das völlig in Ordnung.
Ja, gewesen. Das hat aber... Da, es geht ja nicht um Formalien in so einer Geschichte. Ja, aber das hat man ja gesehen, an was das gescheitert ist, eben an Formalien.
Klar, aber ich glaube, die Situation ist vor allem deshalb eskaliert auf der Jahreshauptversammlung, und das hat Herr Einer ja auch schon herausgestellt, weil man vorher den Dialog zu den Fans nicht gesucht hat. Das war für mich das Hauptproblem, das eine, diese Kommunikation. Und das andere, wo ich vielleicht auch glaube, warum der FC Bayern diese Kommunikation nicht gesucht hat, ist, dass die Argumentation, die sie anführen in Bezug auf Katar, oft nicht glaubwürdig genug ist, nämlich ich finde schon, es gibt legitime Argumente dafür zu sagen, wir sind dort präsent in Katar, das ist eine Möglichkeit, als Club so zu agieren, aber dann muss man eben auch glaubwürdige Argumente hervorbringen, und da ist unter anderem eben auch eine Tatsache, dass wenn man diese Regenbogenaktionen macht, für Vielfalt beispielsweise, dass die im arabischen Raum vom FC Bayern aus kaum bis gar keine Präsenz haben, das ist ein Punkt, so, und dann verlierst du irgendwann eben auch vielleicht die Glaubwürdigkeit deiner Argumente.
Ich meine, das Spagat ist das Problem.
Ja, wobei ich glaube schon, dass man fair dazu sagen muss, die Emotionen während der Hauptversammlung waren jetzt nicht wegen Katar generell. Und wir haben ja auch mit den Mitgliedern vorher gesprochen. Das Katar-Thema ist ja nicht erst seit 3 Monaten auf dem Tisch. Ich kann mich erinnern, da waren schon Plakate vor 2 Jahren im Stadion gehangen. Aber es ging primär um diesen Antrag. Und wie schwierig das zu beurteilen war, hat man ja dann gesehen, dass der Herr Ott ja den Antrag dann vor Gericht gebracht hat und das Gericht am Ende des Tages dann gesagt hat, nein, der ist unzulässig, weil eben die Mitgliederversammlung nicht mehr dafür zuständig ist, dadurch, dass der Profiverein ja in die AG ausgegliedert wurde.
Aber das hätte man ja alles schon deutlich früher auch machen können. Er ist ja nur vor Gericht gegangen, weil er eben vorher ignoriert wurde.
Ja, aber wie hätten wir denn das vorher machen
können? Indem man auf Herr Ott beispielsweise auch ein paar Schritte hätte zugehen können. Der Antrag war ja schon 4 Wochen vor der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Und er hat immer wieder auch nachgefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Wird der Antrag angenommen, wird er nicht angenommen? Wie ist denn Ihre Position dazu? Da hätte man vorher schon das Gespräch mit Herrn Ott suchen können und da einfach deeskalieren können.
Also um mal von der Kleinschrittigkeit, Antragstellung, nicht zugelassen und so weiter, auf eine andere Ebene zu kommen, weil da kommt, glaube ich, ja drauf an, ist die Frage, Sport, Profisport und die berühmte Moral. Aber wie weit geht das? Warte, lass mich den Satz zu Ende bringen. Wie weit geht das zusammen? Also ist es zum Beispiel nicht verlogen, jetzt auf die FC Bayern drauf zu hauen und gleichzeitig aber sich die Olympischen Spiele anzugucken, zur WM zu fahren etc. Also alles Dinge, die im Prinzip ja moralisch noch viel verwerflicher sind als dieser Vertrag.
Aber Rudi, ist es denn nicht so? Also zum Beispiel Katar spielt ja auch eine Rolle bei anderen Clubs. Machen wir uns mal nichts vor. Barcelona war früher immer der einzige Verein ohne, die werben sogar dafür. Deshalb verstehe ich natürlich auch, dass Katar sagt, die Bayern sind in Europa ein Big Player. Wir wollen mit denen werben. Die Frage ist ja vielleicht, und vielleicht ist das auch der Zorn der Mitglieder, der sich da so entladen hat, weil Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Wir wollen nicht nur den sportlichen Erfolg, wir wollen auch gesellschaftspolitisch ein Vorbild irgendwie so ein bisschen sein. Sie hatten ja, glaube ich, vorher einen Vertrag mit Lufthansa. Das kann man ja, glaube ich, sagen. Also das war ja vorher, ja, das ist ja nun auch, wo du dann sagst, da haben wir einen lokalen Bezug dazu. Und ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt mehr bekommen, das müssen Sie mir auch nicht sagen. Aber ist das für den FC Bayern so relevant, dass ich vielleicht 10 Millionen mehr pro Jahr bekomme und mich dieser Diskussion aussetze? Sie sagen ja oft, wir haben jetzt im arabischen Raum, die Menschenrechte haben sich verbessert. Es gibt viele Organisationen, die sagen, es ist eigentlich alles so geblieben. Das würde mich mal interessieren, weil Sie ja jetzt als Bayern München auch keinen regionalen Bezug zu Katar haben.
Also man muss mal feststellen, Herr Wagner, dass als damals der Vertrag unterschrieben wurde, 2016, hat der FC Bayern München auch mit einigen Vertretern aus der deutschen Regierung Kontakt aufgenommen, unter anderem im Außenamt, um das zu besprechen. Und es gab nicht eine Regierungsstelle, die gesagt hat, wir sollten den Vertrag nicht machen. Ich erinnere auch, dass 2018 zum Beispiel die deutsche Bundeskanzlerin beim deutsch-katarischen Wirtschaftstreffen dafür geworben hat, dass die deutsche Wirtschaft sich in Katar engagiert. Also auch diese Fälle gibt es. Ich kann Ihnen auch sagen, es gibt genügend Fans beim FC Bayern München, die auch sagen, Mensch, wenn wir international mitspielen wollen, dann müssen wir auch die finanziellen Ressourcen haben und dann muss der FC Bayern München auch gucken, dass er das alles stemmen kann und dass er das alles leisten kann. Mhm. Aber das ist ja genau auch das, was ich gesagt habe. Der Vertrag mit Katar läuft noch 1,5 Jahre und wir werden den vor Ablauf seiner Zeit 6 bis 9 Monate vorher, wie alle anderen Sponsorenverträge auch, uns genau angucken, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wollen wir weitermachen, wollen unsere Partner mit uns weitermachen. Wir wissen ja auch nicht, ob Katar weitermachen will. Und dann werden wir die ganzen Pros und Kontras gegeneinander abwägen, wie wir es bei anderen Verträgen auch machen. Und dann werden wir entscheiden. Und
aber das ist auch wieder ein Punkt der Glaubwürdigkeit. Du sagst ja vollkommen richtig, wenn man diese Geschäftsbeziehung zu Katar hat, ist es dann überhaupt möglich, auch in einen wirklich kritischen Dialog vor Ort zu gehen? Da fehlt einem vielleicht die Fantasie, dass das aus Sicht des FC Bayern auch möglich ist, damit kritisch umzugehen. Also,
aber das ist im Nachhinein natürlich immer leicht gesagt, Herr Kraft, wenn man es nicht versucht, dann weiß man auch nicht, ob es klappt oder nicht. Und wir haben es eben versucht.
Also die Bundeskanzlerin ist ja auch immer, und mit Olympischen Spielen meine ich natürlich China-Peking jetzt. Da hat die Bundeskanzlerin ist ja auch immer, fährt nach China und stellt klar, dass es sich da nicht um eine Demokratie handelt. Gibt es, glaube ich, keinen, der das sagt. Und da mahnt sie dann die Menschenrechte an oder jetzt auch Olaf Scholz demnächst. Und trotzdem sind sie ja in Beziehung, in Geschäftsbeziehung. Also deshalb meinte ich vorhin eben den Spagat. Und ich glaube, man muss den Mitgliedern den Spagat erklären. Also dass ohne die Menschenrechte nun quasi mit Füßen zu treten und zu sagen, interessiert uns nicht, ist scheißegal, was da passiert. Das machen sie ja nicht. Aber wie erklären Sie den Mitgliedern das, dass sie es auch begreifen?
Ja, vielleicht kann ich da mal ein, zwei Beispiele aufführen. Wir machen ja das Frauentrainingslager in Katar. Das wird jetzt als allgemein hingenommen, na ja, gut, die Bayern fahren mit ihren Frauen halt nach Katar. Das ist für ein arabisches Land oder für ein Land im Mittleren Osten ist es eine enorme, wichtige Veranstaltung. Wir gehen an Schulen, wir laden katarische Mädchen ein, mit uns Fußball zu spielen, wir schicken Trainer runter. Setzen da ein Signal für Gleichberechtigung. Mhm. Vielleicht können wir es noch besser kommunizieren oder müssen da noch mehr trommeln.
Das ist der Punkt, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Der FC Bayern hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht verpasst, solche Aktionen dann wirklich auch nach außen zu tragen und zu zeigen, hey, wir machen hier wirklich was. Ob es dann am Ende so bewertet wird, dass es ausreicht, um das zu rechtfertigen, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber da muss der FC Bayern aus meiner Sicht einfach auch offensiver kommunizieren, was er denn konkret vor Ort macht.
Und was war das zweite Beispiel, was Sie nennen wollen?
Also naja, wir arbeiten ja sehr eng mit der internationalen Labour-Organisation zusammen in Katar. Ich war selber im Februar unten und habe mich mit den Führern der internationalen Labour-Organisation, das ist ja eine Unterorganisation der UN, getroffen, die uns bestärkt haben, weiterzumachen, weil dadurch natürlich Aufmerksamkeit generiert wird und nur durch Aufmerksamkeit und Transparenz kann auch Verbesserung herbeigeführt werden. Ja.
Eindeutig.
Und mich würde noch interessieren, eine Frage, weil jetzt auch Amnesty International, glaube ich, nochmal davon gesprochen hat, dass die Menschenrechtslage dort für die Gastarbeiter vor allem auch wieder schlechter geworden ist. Welche Rolle das beim FC Bayern jetzt spielt, diese Nachricht da bekommen zu haben oder gelesen zu haben. Ja, auch die 15.000 Toten im Vergleich jetzt oder im Zusammenhang mit den Stadienbauten dort.
Wir sind natürlich permanent mit den Institutionen in Katar vor Ort auch in Kontakt. Und gerade jetzt, wenn im Januar unsere Frauenmannschaft wieder runtergeht, gibt es bereits einige Meetings mit der internationalen Labour-Organisation. Ich weiß nicht, ob es mit Amnesty International ein Meeting gibt, aber wo eben die Situation vor Ort auch nochmal begutachtet wird, wo wir uns die Berichte angucken, sowohl diejenigen, die sagen, es hat sich deutlich verbessert, wie die anderen, die sagen, nein, es hat sich nicht genügend getan. Aber eins möchte ich schon noch zum Schluss sagen auch. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir glauben, wir müssen die Standards in Katar jetzt mit den deutschen Standards vergleichen. Da ist ein weiter Weg und irgendwann muss man halt mal anfangen. Und die haben sich auf die Reise gemacht, dass das nicht schnell genug geht für unsere Erwartungen. Das gebe ich gerne zu. Aber zumindest ist ein Anfang gemacht.
Das
aber
auf jeden im Fall, Gespräch, man im Gespräch bleiben ist, denke ich, wichtiger als nur Forderungen zu stellen. Und insofern hat da der FC Bayern immer eine Chance, noch was zu tun. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Corona. Sind jetzt bei euch alle geimpft?
Ich gehe fest davon aus, dass sich dieses Thema erledigt hat. Ich habe jetzt nicht das ärztliche Bulletin eines jeden Spielers jeden Tag, aber Sie sprechen ja sicherlich auf Joshua Kimmich an. Der
und Choupo-Moting.
Choupo-Moting,
Joshua Musiala, hat ja... Gnabry, ja. Die ja auch am Anfang nicht
geimpft ja, Gnabry ist, glaube ich...
Mittlerweile schon, ich sage nur, das waren ja dann mehr als zwei oder drei. Das waren, ja
das waren fünf, haben wir öffentlich und gesagt gehabt. Ich gehe davon aus, dass es sich alles erledigt
hat. Der Gesundheitszustand von Joshua wird immer besser und von Choupo-Moting auch.
Auch das ist, was ich weiß. Aber ich, wie gesagt, ich habe nicht jeden Tag das ärztliche Bulletin, aber soweit ich weiß, also erstmal geht es ihm gut. Das wird auch jeden Tag besser, was ich von unseren Ärzten habe. Er wird jetzt, glaube ich, Anfang dieser Woche nochmal untersucht. Und da kann er hoffentlich nach der Winterpause auch wieder das ganz normale Training aufnehmen.
Hat das... eurer Meinung nach so ein bisschen so einen Bruch gegeben? Nun hat man das sportlich nicht gemerkt, aber so in dem Kontakt und in der Mannschaft?
Ich finde schon, dass man sportlich gemerkt hat, dass der FC Bayern jetzt nicht von den Ergebnissen her, aber dass diese von ganzen Themen außer rundherum, dass da schon auch ein Einfluss da war und dass die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen nicht immer so 100% überzeugend war. Da gibt es ganz viele Faktoren, glaube ich. Aber ich denke schon, dass das drumherum auch dazu geführt hat. Und naja, dadurch, dass Kimmich jetzt so lange ausgefallen ist, hat man das sportlich natürlich auch sehr, sehr deutlich wahrgenommen, dass da im Zentrum einfach einer fehlt. Gut,
das stimmt.
Aber ich glaube, in der Kabine, und das können Stefan und Michael viel eher sagen, wenn so ein brisantes Thema da ist, natürlich gibt es da verschiedene Fraktionen. Es gibt welche, die sagen wahrscheinlich, mir ist es egal. Es gibt welche, die sagen, ihr müsst euch doch alle impfen lassen. Und da gibt es ein paar andere, die sagen dann wahrscheinlich, hier, also Freiheit und keine Impfpflicht, das ist uns auch schon wichtig. Ich glaube nicht, dass man das in der Kabine komplett wegstecken kann. Und das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen irritierend fand, dass Kimmich immer von der Angst von Langzeitwirkungen gesprochen hat, die ja Ärzte, und ihr habt ja die besten Ärzte da, die das ja ausgeschlossen haben. Das war jetzt eine Sache, also er hat ja relativ offen über Ängste gesprochen, aber dass man ihm das hat nicht nehmen können, das hat mich schon ein bisschen gewundert.
Mhm. Ja, jetzt muss man, darf ich da natürlich schnell darauf antworten? Also zunächst mal ist es so, dass wir alle wissen, alle Menschen sind unterschiedlich und jeder Mensch macht sich bestimmte Gedanken zu Vorgängen in seinem Leben und das hat der Joshua genauso gemacht. Und natürlich haben wir alle auch Bedenken, wir haben Ängste und das hat er ja ganz klar ausgedrückt. Und dafür wurde er hinterher geprügelt, weil er nach vorne gegangen ist und gesagt hat, warum er es nicht macht. Genauso fand ich, dass er jetzt wieder bereit war, sich hinzustellen und sagen, okay, ich habe meine Ängste oder meine Bedenken überwunden, auch wenn nicht alle ausgeräumt sind, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich lasse mich impfen, weil ich glaube, dass es trotzdem die beste Lösung ist. Und da muss man auch Respekt haben davor, finde ich. Und er hat sich hingestellt, hat es auch nach meinem Dafürhalten hervorragend, ich glaube, letzte Woche war es im Fernsehen gemacht. Und der Joshua hat immer unsere Unterstützung gehabt. Das ist überhaupt keine Frage. Und diese, finde ich, diese Freiheit muss man dem einzelnen Menschen auch geben, dass er darüber nachdenkt und auch seine Ängste oder Bedenken, dass er die auch kommentiert. Aber Joshua ist für uns mit der wichtigste Spieler. Er ist in Deutschland einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler. Und der hat alle Unterstützung von uns. Und ich bin auch froh, dass er zu der Einsicht gekommen ist.
Umso wichtiger, umso wichtiger. Was sagst du noch?
So eine Kabine ist ja so ein eigener Kosmos. Aber er ist genauso ein Abbild der Gesellschaft, wie wir das ja in Deutschland sehen. Wie viel Prozent sind nicht geimpft? Und in so einer Kabine war das auch. Ich glaube, in Dortmund sind 100% geimpft mittlerweile. Am Anfang war das auch nicht so.
Hilft auch nicht.
Hilft leider auch nicht. Trotzdem hatten wir auch Quarantäne und Corona-Fälle.
Ja.
Aber das ist ein Abbild der Gesellschaft. Mhm. Und er hat das eingesehen, das finde ich auch gut. Letzte Woche haben wir dieses große Interview da gesehen. Den Sender nennen wir jetzt nicht.
Doch, beim ZDF war es, wenn ich es
richtig erinnere. Beim ZDF, wenn du es selber sagst. Ich finde, er hat sich das sehr gut verkauft. Er hat das auch eingesehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Vorbildcharakter für die, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, sich impfen zu lassen, sich boostern zu lassen, damit wir aus dieser großen Krise auch mal langsam rauskommen. Aber das ist eine weltweite Krise.
Wenn wir es ja auch wahrgenommen haben, was wir ja auch alle wissen, dass Joshua Kimmich eben einer der zentralen Spieler in eurem Team ist, dann ist es ja umso wichtiger, dass für die Rückrunde nicht wieder sowas passiert. Nicht unbedingt mit ihm, aber mit anderen. Habt ihr da irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen organisiert? Gibt es da was anders für die Rückrunde?
Naja, wir haben ja als FC Bayern München von Anfang an gesagt, dass wir glauben, dass Impfen der einzige Weg ist, um aus dieser Pandemie langfristig rauszukommen. Wir haben ja auch Werbung dafür gemacht. Natürlich haben wir mit den Spielern gesprochen, aber trotzdem ist es so, dass es die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen ist.
Klar.
Und jetzt, wie gesagt, nach meinem Wissensstand, wenn die Rückrunde losgeht, dann sind alle geimpft, dann haben wir das Problem los. Und natürlich werden wir alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Spieler so gut wie möglich zu schützen. Das ist überhaupt keine Frage.
Dann sind wir gleich bei dem Punkt angekommen, das Geheimnis des FC Bayern gegen die Scheichsklub erfolgreich, trotzdem erfolgreich zu sein. Und wir müssen natürlich auch noch, weil wir ja die Hinrunde ein bisschen bilanzieren, auch den Glücksfall Julian Nagelsmann nochmal entsprechend würdigen. Zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Harry von Adel und Band zur nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass. Und wir waren gelandet bei der Frage, was oder wie groß ist eigentlich der Glücksgriff Julian Nagelsmann als Trainer beim FC Bayern? Wir haben ja schon eingangs der Sendung von Herrn Heiner gehört, dass das ein Riesenglücksgriff ist. Wie sieht das denn die Runde? Ist das ein Riesenglücksgriff? Der Mann ist 34, glaube ich.
Er ist 34.
Die letzten Wochen hast du ja gesehen, was für ein Glücksgriff er ist. Er hat im Grunde jedes Amt bekleidet, was man bekleiden kann bei einem Verein, vom Außenminister bis zum Innenminister. Er hat alles geregelt.
Bis auf den Präsidenten.
Und da würde ich sagen, hat der FC Bayern ein Kommunikations- und Darstellungsproblem offenbart. Weil alles auf diesen Trainer, der das wirklich empathisch macht, das ist wirklich jede Pressekonferenz, du schmilzt dahin quasi, weil der ist so auch menschlich,
authentisch,
menschlich, es ist nachvollziehbar und der hat ja all diese Dinge, die da passiert sind, in einer wirklich charmanten Art und Weise wegmoderiert.
Okay, ich beurteile das mal sportlich.
Ja.
Ist das eine Sportsendung hier?
Ist wahr.
Gut, okay.
Immer noch.
Also im Pokal ausgeschieden.
Ja.
In der Meisterschaft, klar, die haben sie. Mhm. Entscheidend wird natürlich das Abschneiden in der Champions League. Das ist alles entscheidend. Ja? Scheidest du aus im Achtel- oder Viertelfinale, ist die Saison nicht erfolgreich. Mhm. Und dem muss er sich stellen. Deswegen kannst du die Frage Stand heute gar nicht beantworten.
Aber auch
sie sind auf einem sehr guten Weg.
Ja.
Überhaupt keine Frage, es läuft wirklich richtig gut sportlich, aber die Entscheidungen fallen ja erst im März oder dann im April hinten raus.
Aber Stefan, diese kniffligen Wochen, und da komme ich nochmal auf das, was Oliver eben gesagt hat, die kniffligen Wochen, da war er doch wirklich als Kommunikator schon wichtig,
ja,
auch jenseits des Feldes.
Hat er absolut, gebe ich dir recht, hat er absolut richtig gut kommentiert alles.
Ja. Und auch eingeordnet vor allen
Dingen. Ja, das stimmt schon, aber als Trainer wirst du sportlich beurteilt hinten
klar.
raus. So, und da müssen wir abwarten, was in der Champions League passiert.
So, unter dem Motto, das Triple ist futsch, ne?
Es ist natürlich beim FC Bayern immer so, dass viel an Titeln gemessen wird, das ist ganz klar. Ja. Insofern hat Stefan natürlich recht, wenn er sagt, es muss am Ende eben dann mindestens die Meisterschaft in der Champions League ein weites Abschneiden, Halbfinale eventuell, muss bei rauskommen. Keine Frage, aber ich glaube, und das hat Herr Heiner vorhin ja auch gesagt, Nagelsmann ist eine Verpflichtung, die mittel- bis langfristig den Club nochmal voranbringen soll mit den Zielen, die man sich jetzt gesetzt hat. Und da wird es entscheidend sein, wie entwickelt sich die Mannschaft fußballerisch, wie entwickeln sich vor allem auch die Jungspieler, Musiala beispielsweise. Das ist, glaube ich, auch eine Zielsetzung, die es zu beobachten gilt.
Ja. Ist es aber nicht so, der Nagelsmann ist 34 Jahre alt, also noch ein junger Kerl, ist jetzt Trainer beim FC Bayern, macht das gut. Um mit Stefan zu reden, nicht sehr gut, weil im Pokal rausgeflogen, er macht's gut. Die Steigerung ist also da sportlich, da kann er sich selber noch verbessern. Aber ist es nicht so, dass er sich vielleicht auch, oder dass die Gefahr besteht, dass er sich verbrennt, weil ihr ihn für alles vorschiebt? Mit anderen Worten, Oliver Kahn müsste eigentlich mehr auftreten, auch für den Verein. Warum hat er das noch nicht gemacht?
Naja, also Sie haben das vorher angesprochen, dass die Außendarstellung des FC Bayern nicht so gut ist. Erstmal zur Außendarstellung gehören alle dazu. Und ich denke mal, worauf wir uns konzentrieren, ist nun mal das Sportliche. Und da stehen wir sehr, sehr gut da. Ja, es gibt immer wieder mal den einen oder anderen Fall. Und Julian macht es hervorragend. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und er gehört auch zum Führungspersonal des FC Bayern München. Aber der Oliver Kahn äußert sich auch. Der äußert sich natürlich nicht so oft. Er hat, wie ich vorher gesagt habe, der Julian Nagelsmann durch die permanenten Pressekonferenzen.
Das müsste er doch tun in so einer Situation, der Oliver Kahn.
Ja, der war doch gerade auch letzten Sonntag.
Ja, letztens, aber als es brannte, hatte ich nicht den Eindruck, dass er da ist. Ich weiß auch nicht, ob der FC Bayern noch der FC Bayern ist, auch intern. Man hört über viele interne Probleme, die ja mal war. Hansi Flick ist gegangen, Hermann Gerland ist gegangen, Klose ist gegangen. Sie haben bei der Internationalisierung im Grunde fast mit der Axt das Ganze erledigt. Es wird berichtet, Oliver Kahns Büro oder seinen Worten folgen eigentlich keine Taten, was jetzt die offene Tür angeht, dass da Berater sind im Umfeld, die für eine miese Stimmung sorgen.
Und wer ihre Informanten sind. Aber es sind auch früher Trainer gegangen. Also das ist nicht so, dass der Hansi Flick der erste Trainer gewesen ist, der bei Bayern gegangen ist. Und der Oliver Kahn hat ganz klare Vorstellungen, hat große Ambitionen, wie er den Verein voranbringt. Und es muss auch nicht jeder jeden Tag von uns irgendwas sagen. Wichtig ist, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die eben für einen Fußballclub und für einen Sportclub wichtig sind. Und das sind die sportlichen Dinge. Das machen wir.
In der Tat. Aber vielleicht ist auch die Öffentlichkeit und die Medien sind sie vielleicht auch ein bisschen verwöhnt gewesen durch das immer wieder schnelle Vorpreschen ihrer Vorgänger wie Uli Hoeneß, wie Karl-Heinz Rummenigge, die natürlich in der Führungsetage auch immer wieder gerne was zum sportlichen Situation gesagt haben. Das hat sich bei euch, wie ich finde, ein bisschen professionalisiert. Also da darf nicht jeder über irgendwas reden, sondern über das, was er kann. Und deshalb ist der Trainer natürlich im Sportlichen mehr gefragt. Aber trotzdem ist Oliver Kahn ja auch der Titan. Der muss doch auch mal ein bisschen dastehen und sagen, hallo, jetzt sage ich euch mal, was ich denke.
Ja, das macht er zu wenig. Ich glaube, der Karl-Heinz
war vor 20 Jahren,
als er angefangen hat, auch nicht jeden Tag
im Fernsehen.
Das ist natürlich die Erfahrung, die man dazu lebt. Und er hat jetzt auch gerade das Amt des Vorstandsvorsitzenden vor 6 Monaten übernommen. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach immer von außen zu kritisieren, ja, muss er jetzt das machen, muss er das machen. Der treibt die Dinge voran, der hat jetzt die Strategie aufgesetzt, mhm, weil wir natürlich auch den Club weiterentwickeln wollen. Die Welt um uns herum verändert sich. Wir haben halt einen ganz anderen Wettbewerb, auch europäisch. Wir kämpfen teilweise gegen Staaten, nicht mehr nur gegen Fußballclubs, die das Geld in die Fußballclubs.
Aber Staaten, von denen Sie auch Geld nehmen, das muss man ja auch dazu sagen. Also es ist ja bei PSG der Fall, klar, nochmal eine ganz andere Kategorie als beim FC Bayern, aber Sie nehmen ja das Geld von einem Staat, der hauptsächlich eben auch PSG im Fußball unterstützt.
Ja, aber ich wollte nicht auf die Katar-Diskussion zurück, sondern was ich sagen will ist, dass wir natürlich heute schon und in der Zukunft schon auch andere Herausforderungen hatten, um eben diesen Erfolg, den der FC Bayern München die letzten 20 Jahre genossen hat, um den auch weiterzuführen. Und das wollen wir alle. Und dafür müssen wir uns auch
noch mitnehmen. Aber Rudi, ist es nicht vielleicht die Frage, was du gemeint hast und was Oliver gerade auch gemeint hat, dass in einer Phase Julian Nagelsmann so in die Öffentlichkeit kam, über das Sportliche hinaus, weil, und da bin ich vielleicht schon bei Oliver.
Weil es ein bisschen knifflig war.
Ja. Olli Kahn war doch früher einer, der sich immer gestellt hat. Du hast ja früher, wenn wir an der Säbener Straße waren und die hatten verloren, dann hast du ja fast Angst gehabt, dass er dich wegbeißt oder sowas. Und jetzt sind seine Reden... Und
jetzt sehen sie sich dann auch. Aber da war er war ja Spieler und ich glaube,
genau,
dieses Titan, das sollten wir mal wirklich in so eine Schublade legen, das ist Vergangenheit. Er hat eine ganz neue Rolle.
Aber Stefan, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass wenn er jetzt so eine Rede hält, dass das sehr viel Business-Speech ist, während das bei Hoeneß und Rummenigge eigentlich immer noch so ein bisschen nach Rasen gerochen hat?
Natürlich ist es das. Ich hoffe ja auch, dass sich das noch ein Stück weit verändert, aber er ist auch neu in der Rolle und man muss ihm auch Zeit geben. Also du kannst ja heute das von Oliver Kahn nicht verlangen, so wie er als Spieler nach einer Niederlage war. Ja, da sind wir alle in Deckung gegangen. Also, außer ich.
Aber du hast es auch meistens abgekriegt, ne?
Nein, aber das muss man auch akzeptieren und auch verstehen. Es ist eine ganz neue Rolle.
Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, die Identität, und das war ja das Zauberwort, was ich noch mit reinbringen wollte, war natürlich mit dem Rasengeruch immer gegeben. Und ich denke mal, da bastelt ihr jetzt gerade an so einer neuen Identität. Wenn ich da an Goretzka denke, an Kimmich, Nagelsmann haben wir jetzt sozusagen abgelegt. Musiala kommt noch dazu. Sind das Wechsel auf die Zukunft?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich die Mannschaft heute anguckt.
Also auch was die Identität angeht, gerade in Sachen internationaler Bereich, PSG, wir kommen da gleich noch drauf.
Ja, nicht nur internationaler Bereich, sondern was die Mentalität und die Identität angeht. Jeder Club wünscht sich doch solche Spieler wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka, die, ich sage mal, auch über den Tellerrand des Fußballs hinaus gucken, die sich heute gesellschaftlichen Themen widmen, die aber auch in der Mannschaft vorangehen und nicht nur durch die spielerische, sondern auch verbal. Mhm. Und ich bin ja unheimlich froh, dass wir mit den beiden jetzt langfristig verlängert haben und den ganzen Stamm darum herum aufbauen. Wir haben ja, glaube ich, 7 oder 8 Spieler, die 25 Jahre alt sind, die alle Weltklasse sind. Ja. Und das wird der Zukunft des FC Bayern sein.
Apropos, wo Sie sagten, Verträge verlängert, wo wir gerade hier nett beieinander sitzen. Was denn mit Herrn Süle?
Ach, das macht der Hassan mit seinem
Team. Kommen Sie, Herr Heiner, sind noch nicht extra den weiten Weg zu uns hier in die Sendung gekommen, um jetzt zu sagen, der Hassan macht's.
Naja, wir machen, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt in eine Diskussion gehen, nur über jeden einzelnen Spieler zu reden, sondern es ist ja immer das
Gesamt. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Also, Sie können ja einfach sagen, Süle wird verlängert bis 26. Nächster Name komme ich gleich, aber ich wollte noch
Gnabry.
Süle nicht vorsagen. Lass ihn erstmal bei Süle.
Ja, nein, das sage ich nicht. Unsere Leute sprechen mit dem Niklas Süle und da müssen auch immer beide Seiten zusammenkommen. Ja. Was will er? Was wollen wir? Und dann werden wir, wenn es soweit ist, werden wir es früh genug wissen lassen.
Was will denn Coman?
Ich denke, der Kingsley weiß genau, was er am FC Bayern hat und wie er sich hier entwickelt hat. Ich habe das auch bei Joshua und bei Leon Goretzka schon gesagt, öffentlich. Ich sehe keinen Grund, warum die den FC Bayern München verlassen sollen. Mhm. Du kannst mit diesem Club alles gewinnen. Und das haben wir ja oft genug bewiesen. Die haben eine unheimliche Führungsrolle, entwickeln sich auch beim Bayern München, muss man ja auch sagen. Ganz egal, ob das ein Manuel Neuer war, ein Joshua oder ein Leon Goretzka. Bei uns haben sie auch die Chance, zu richtigen Persönlichkeiten heranzureifen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb.
Ja, und das schätzen die auch. Und vor allen Dingen, man hat ja bei euch auch die Chance, das Konto richtig voll zu kriegen. So ist es ja nicht. Aber ist es denn auch immer so?
Wir zahlen sicherlich leistungsgerecht. Das ist absolut richtig.
Und ist es denn so, dass die Jungs dann immer wieder oder ihre Berater immer wieder kommen, dass auch das Geld die große Rolle spielt. Ich erinnere nur an Alaba, der seine ganze Entwicklung euch zu verdanken hat und dann doch zu Real Madrid geht, was immer er da will.
Natürlich spielt das Geld heute eine Rolle, das ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube, das hat früher auch eine Rolle gespielt, vielleicht nicht ganz so stark wie heute, aber dem muss man sich stellen, dass die Spieler ihren Gegenwert verlangen, das ist legitim. Es ist aber auch legitim, dass der Club dann irgendwann sagt, wir sind halt nicht mehr bereit, Geld zu bezahlen. Ja. Das haben wir ja bei David Alaba gemacht, wo wir gesagt haben, wir hätten ihn gern weiter verpflichtet gehabt, aber wir sind nicht
bereit. Aber war es bei Alaba allein das Geld? Man hatte ja schon den Eindruck, dass da auch andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Das Anbieten durch den Manager oder Sportdirektor beim anderen Verein als Tauschobjekt für Sané. Da habe ich schon oft gehört, dass es da zu einem Bruch kam und zu, ja, dass der einfach auch gekränkt war. Und dann hat er sich Zahavi als Berater genommen und dann nahm das
dann unheil seinen Lauf. War er gekränkt?
Also wenn man mit ihm gesprochen hat, und ich habe oft genug mit ihm gesprochen, habe ich nicht das Gefühl gehabt. Er hat es auch zum Großteil seinen Manager machen lassen. Man muss dem Club schon auch zugestehen, dass er über die Zukunft nachdenkt und überlegt, wenn ich einem 29-Jährigen will ich dem einen 5-Jahres-Vertrag geben, einen 4-Jahres-Vertrag, einen 3-Jahres-Vertrag. Und wenn wir nicht jedes Mal gleich auf die Gehaltsforderungen eingehen, dann sind die Menschen gekränkt. Also das Recht muss man
dem Club schon auch zugestehen. Naja, die Kränkung, da ging es ja nicht unbedingt nur ums Geld, sondern es ging um diese Geschichte mit Manchester.
Geht es ja vor allen Dingen, glaube ich, auch ein bisschen um Wertschätzung. Also wenn du bei den Bayern, sage ich mal jetzt die Summe 18, 19 Millionen, vielleicht die Topspieler wie Lewandowski und Neuer bekommen und du bekommst als Alaba 12, dann reizen dich vielleicht, das hört sich jetzt doof an, nicht 25 bei Real, sondern du möchtest genauso viel verdienen wie die Wichtigsten in deiner Kabine. Ich weiß nicht, das war früher, glaube ich, auch bei euch immer so ein bisschen, oder das ist auch ein Indikator in der Kabine. Ich möchte schon für das, was ich leiste, auch angemessen innerhalb der Vereinsstruktur bezahlt werden, oder?
Also ich wurde immer ordentlich bezahlt vom FC Bayern München.
Ich nicht. Immer zu wenig
gekriegt. Freut mich, ich habe es aber auch nicht.
Ich bin nach Dortmund gegangen.
Ich bin ja der Kleine da gewesen, darum bin ich nach Dortmund gegangen. Ja. Dann wurde ich mal richtig bezahlt. Ja.
Siehst du? Aber alles entscheidend ist doch, alles entscheidend, um auf deine Fragen zurückzukommen, ist doch, welche Titel kann ich mit diesem Verein gewinnen? Und bei Bayern München kannst du alles gewinnen. Darum geht es doch in erster Linie.
Genau, aber Alaba kann ja sicherlich denken, mit Real kann er wahrscheinlich auch jeden Titel auf Dauer gewinnen. Und weil es gerade hieß, will der jetzt so exorbitant, ich glaube, Bayern hat auch eine Gehaltsobergrenze und ich glaube, ganz oben sind Lewandowski und Neuer. Möchtest du dann als Alaba irgendwann sagen, ich möchte auch in diese Kategorie aufsteigen? Oder sagst du, komm, wegen mir 2 Millionen weniger kann ich eh nicht ausgeben, aber ich kann
hier gewinnen. Ich bin nicht Alaba.
Das ist richtig, so siehst du auch nicht aus. Aber
und außerdem?
Nein, ich erkenne doch Alaba. Aber die Frage ist ja dann trotzdem, hat das für dich als Spieler eine Bewandtnis?
Bei Alaba war es ja auch so, er hat ja sportlich alles erreicht mit Bayern München. Und nicht nur einfach, sondern ein paar Mal. So, das hat er ja bewiesen, seine außerordentliche Klasse. Vielleicht war für ihn einfach der Punkt da,
wollte mal was Neues
haben. Ich möchte noch mal eine neue Kultur kennenlernen, ein neues
und eine neue Sprache.
Unbedingt eine neue Sprache.
Die Tapas sind so gut in Madrid.
Ja? Ihr seht nur das Geld, oder was? Das ist doch totaler Quatsch.
Nein, aber ich
bin doch auch früher, ich bin noch 92 nach Italien zum AC Florenz. Wegen der Sprache.
Ich meine.
Schönes Schlusswort. Also für diesen Part.
Ich meine, Rudi,
da nochmal kurz
drauf zu kommen. Ich aber auch sagen, ich meine, wenn du die Entwicklung anguckst, die er beim FC Bayern gemacht hat, dann war er doch, als es zum Bruch kam, im Grunde auf dem Höhepunkt. Er war einer von den Stützen.
Es ist doch für ihn auch völlig blöd gewesen, zu Real Madrid zu gehen. Sondern solange der FC Bayern doch in der Champions League spielt, kann Real Madrid die Champions League nie gewinnen. Also ich meine, was will er denn da? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit schon.
Sagen können.
Also bitte. Und jetzt kommen wir zur Teamanalyse mit Jana.
This magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Was für eine Überleitung, Rudi, denn wir kommen zur Champions League. Da war ja am Montag Auslosung angesagt. Ganz schönes Chaos, muss man sagen. Was war denn da los? Fehler bei der Auslosung, sie musste am Ende sogar wiederholt werden. Im ersten Anlauf hieß der Gruppengegner der Bayern, Achtelfinalgegner so rum, Atletico Madrid. Im ersten Anlauf, die Bayern, in ihrer Reaktion auf Twitter daraufhin dieser Tweet.
Sie freuen sich auf den Gegner RB Salzburg. Hä? Nee, das war nach der ersten Auslosung. Der Tweet wurde natürlich danach gelöscht von uns, aber vorher gefunden und gescreenshottet. Also nicht schnell genug für uns. Und ich glaube, Herr Heiner, bei Ihnen in der Social-Media-Abteilung sitzt ein ganz gutes Orakel, denn tatsächlich der zweite Anlauf der Auslosung, da hieß der Gegner dann ja tatsächlich FC Salzburg. Also irgendwie macht der Bayern-Dusel auch nicht vor der Auslosung Halt und Salzburg mit Sicherheit der einfachere Gegner als Atletico Madrid. Peter Neururer sagt dazu im Fan-Talk immer, ist eine sperrige Mannschaft. Aber selbst wenn es die gewesen wären, muss man sagen, die Bayern wirklich voll auf Kurs. Auch in der Champions League die Gruppenphase perfekt abgeschlossen, alle Spiele gewonnen, das zum zweiten Mal nach der Saison 1920. Damals stand am Ende ja sogar der Champions-League-Titel zu Buche. Und jetzt dann also der FC Salzburg im Achtelfinale. Ich glaube, da geht was für die Bayern in diesem Jahr. This
magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, also da geht was. Gegen die Scheichsklub. Also das Achtelfinale haben wir extra so ausgelost, damit ihr im Viertelfinale auf jeden Fall gegen die Scheichsklub. Man kann da schön Scheichsklub schnell sagen, ne? Scheichsklub. Gegen die Scheichsklub spielen. Warum seid ihr da immer noch überlegen? Wir haben es ja vorhin kurz angedeutet.
Ich glaube, dass die Mentalität beim FC Bayern was ist, was über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Dieses Siegergehen, dieses Zusammenhalten, um die größten Ziele zu erreichen, nicht aufzugeben, nicht, ich sag mal, den Hunger zu verlieren oder ein bisschen selbstgefällig zu werden. Und das ergibt natürlich auch manchmal interne Diskussionen, ja, wo wir um die besten Lösungen streiten. Aber das treibt uns nach vorne. Und wie gesagt, die beiden können das ja sicherlich noch besser sagen als ich. Mhm. Beim FC Bayern gibt es keinen Stillstand. Und deswegen ist auch Konkurrenz innerhalb der Mannschaft, finde ich, gut. Und dann wird der eine oder andere mal gehen und dann holen wir wieder neue Spieler dazu. Aber immer mit dem Ziel, den Kader weiter zu verstärken, um eben die höchsten sportlichen Ziele auch zu erreichen.
Und du schaffst es natürlich auch, eine Achse zu halten von Spielern, die dieses Gehen immer weitergeben. Das muss man ja auch mal sagen. Natürlich. Das war ja über 10 Jahre auch Ribéry und Robben, die es hatten. Jetzt hast du Neuer, jetzt hast du Müller, jetzt hast du Lewandowski. Und wenn sie dann mal gehen, wie zum Beispiel in Alaba, dann siehst du auch, der ist direkt Führungsspieler bei Real Madrid. Ne? Also das ist schon was hier weitergegeben wird anscheinend. Und dieser, also ich bin ja nun wirklich nicht verdächtig, Bayern-Fan zu sein, aber diese Gier, die da immer
weitergeht. Wenn du so weitermachst, schon.
Und das ist ja genau das, was der Stefan Effenberg gesagt hat. Diese Spieler bleiben aber auch da, nicht nur, weil wir ihnen viel Geld bezahlen, sondern weil sie den Glauben daran haben, mit dieser Mannschaft auch ihre eigenen persönlichen sportlichen Ziele erreichen zu können. Jeder will doch mal die Champions League gewinnen, jeder will mal deutscher Meister werden. Und das können sie halt beim FC Bayern München. Ja.
Wie weit kommt der FC Bayern in diesem Jahr in der Champions League?
Finale.
Glaube ich auch. Und dann da verlieren, oder?
Bitte?
Und dann da verlieren.
Ist das jetzt die zweite Frage?
Ja.
Dann werden sie es auch gewinnen.
Ja, das
Verlieren ist keine Alternative.
Ja, verlieren ist ja keine Alternative. Keine Option. In einem Spiel kann ja viel passieren. Ja. Wir haben ja jetzt nicht mehr die...
Komm,
ich habe aber nicht.
Ja eben, schmeiß mir alles rein.
Läuft. Mach ich gerne. Aber eins ist doch klar, wenn du dir anschaust, jetzt gegen Salzburg, ist natürlich ein besseres Los als gegen Atletico Madrid, wobei die hätten sie auch eliminiert, da bin ich mir fast sicher. Das entscheidende Spiel ist Real gegen Paris, die ja dann auch Theater gemacht haben bei der zweiten Auslosung, warum die beiden jetzt gegeneinander spielen. Da ist schon mal einer dann weg. Das ist schon mal ganz gut. Für mich die Favoriten auf den Titel ist natürlich der FC Bayern und der FC Liverpool, die nach wie vor unter Klopp eine super, super Nummer da abliefern. Und ich habe sie gesehen zweimal. Die holländische Liga ist nicht der Knaller, aber Ajax Amsterdam könnte so ein kleiner Geheimfavorit werden. Je nach Auslosung könnten sie wirklich mal ins Finale wieder kommen.
Und vergiss Chelsea nicht, weil Tuchel holt schon, wie der Guardiola ausgecoacht hat.
Tuchel ist ein guter Trainer, der das bewiesen hat und in Paris auch bewiesen hat. Es bleibt spannend.
Das bleibt spannend.
Es gibt ja auch noch einen Wettbewerb, den du ja nicht magst, die Euroleague. Da wünsche ich mir allerdings, dass Dortmund vielleicht mal
das Finale. Dortmund wird den Loser gewinnen.
Moment, pass auf, wir haben Barcelona, wir haben Sevilla, wir haben Dortmund, alles bei RTL, das darf ich jetzt auch noch sagen.
Ja, genau. Ja. Der Loser Cup bei RTL, meine Damen und Herren. Nein. Damit habe ich nicht gesagt, dass das ein Loser-TV-Sender ist, aber so ein bisschen tendenziell schon, ne? Wenn man den Loser Cup überträgt.
So kenne ich dich nicht, Rudi.
Und
nicht.
Thomas Wagner darf jetzt schon mal gehen. Wir haben gleich noch eine Weihnachtsüberraschung für Sie. Bis gleich. Zurück im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen mit Hajo von Adel und Ben. Und damit zu unserer Überraschung im Stahlwerk Doppelpass. Und wir schalten jetzt mal zum Kollegen Florian König. Wo ist er? Da ist er. Florian, ich habe den Stuhl warm gehalten, jetzt bist du dran. Er hört mich nicht.
Rudi, ich höre euch leider nicht, aber ihr hört mich vielleicht. Keine Ahnung. Ich sehe euch die ganze Zeit. Und gerade als ich noch am Fernseher zugeschaut habe, habe ich euch auch gehört. Und es war also wirklich eine große, große Freude, dieser Sendung beizuwohnen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin tatsächlich wieder fit, habe, weil du mich als Weihnachtsüberraschung angesagt hast, auch noch schnell die Kerzen angemacht, damit das auch so ein bisschen adventlich hier rüberkommt. Und ich freue mich sehr drauf, dass ich im Januar wieder anfange. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei Sport1, dass man mir die Zeit gegeben hat, wieder fit zu werden. Und vor allem, Rudi, wollte ich mich bei dir bedanken, weil das war echt stark, dass du gesagt hast, hey, pass auf, ich halte den Stuhl warm, ich bin da für dich und wenn du wieder zurückkommen willst, dann kommst du zurück. Und das wird sein, im 9. Januar bin ich wieder da und freue mich sehr drauf. Danke euch, liebe Grüße in die Runde und bis ganz, ganz bald und allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, kommt gesund ins neue Jahr und dann sieht man sich. Dann bin ich wieder mittendrin und nicht nur dabei.
Wunderbar, danke Florian, alles Gute, frohe Weihnachten. Und wir sind noch nicht ganz durch mit diesem Doppelpass hier. Nämlich Jana hat noch die Spenden für uns.
Nicht so ganz. Wir machen weiter mit der Darts-WM, weil wenn die Bundesliga in die Pause geht, dann bedeutet das für uns hier bei Sport 1 alle Augen auf, denn es heißt wieder Game On im Ellipelli. Und da ist auch schon einiges los. Ein Deutscher hat schon sein Debüt gegeben. Fabian Schmutzler, sehr guter Auftritt, leider ausgeschieden. Ein anderer, der aber sein Debüt gegeben hat, hat Historisches geschafft. Und zwar einen neuen Darter im Entscheidungsleck. Wir hören nochmal rein.
Ein alles entscheidendes letztes Leck in diesem fünften Satz.
Haben die beiden Jungs sich aber verdient.
Und dann die 180 zum Start von Borland. Achtung, das sind fünf. Das sind sechs perfekte im Decider von Borland. Das sind sieben. Acht. Mein Data zum Match! William Borland! Ist das denn zu glauben? Macht er mit einem neuen Data hier den Decider?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe Gänsehaut. Gestern übrigens zweiter neuer Data dann von Labanauskas und heute ist auch einiges auf dem Programm. Deutsch-deutsches Duell mit Martin Schindler gegen Florian Hempel, der auch sein Debüt gibt. Und The Queen of the Palace is back. Fallon Sherrock wird heute auch auf die große Bühne im Ellipelli treten. Sie bleiben am besten direkt dran, denn hier geht's direkt weiter mit der Darts-WM.
Genau, und wir sind auch durch und weil wir auf die Uhr gucken und jetzt die Darts-WM ganz wichtig kommt, machen wir es ganz kurz. Vielen Dank in die Runde und alles Gute, frohe Weihnacht bis zum 9. Januar. Dann geht's wieder los hier mit Florian König. Ciao.